So, dass Dortmund mal ein 2000er hinlegt, ist ja eigentlich kein Wunder, ne? Aber dass Dortmund mit diesen Personalien, die da auf dem Platz stehen, 2000er hinlegt, das ist eine Weltsensation. Und die Kickbase so und ich als Manager eigentlich noch nie erlebt habe.
Spieltagssieger Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Das Original.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Kickbase-Podcast. Es ist wieder Montag, es ist STSB-Tag und am Montag sitzen Bench und ich schön entspannt bei uns im Kickbase-Office und schauen uns in unsere verliebten Augen. Hallo Bench.
Servus Janni. Ich habe gerade wirklich auch, als du mich angekündigt hast und hier so rüber geschaut hast, da wurde mir ganz warm direkt.
Ja, wir haben ja letztens den Live-Podcast gemacht in Köln.
Stimmt.
Wo wir auch vor Publikum tatsächlich uns gegenüber saßen. Und jetzt seit langem mal wieder, wir waren lange nicht mehr in München. Bestimmt nee. So einen Monat, ein, zwei Monate haben wir lange nicht mehr gemeinsam in einem Raum aufgenommen.
Also zwei Monate hätte ich safe gesagt.
Ja.
Ich erinnere mich, letztes Mal waren wir bei Sky, oder?
Ja, war das Januar?
Haben ich wir glaube, zuletzt das war das letzte
im Januar
Mal.
In einem Raum den Montags-Podcast aufgenommen?
Ich glaube, ja.
Das ist wild.
Das ist krass.
Das ist wirklich krass. Also wenn irgendwas anders heute sein sollte, wenn hier irgendwelche Spannungen entstehen, Mensch, weil nach dem Wochenende könnten auch Spannungen entstehen, weil
ich glaube,
ganz viele Kickbase-Manager, du kannst ja auch mal sagen, ob du, sind abgefuckt. Sind abgefuckt von den Überraschungen, die wir Samstag 15.30 oder 14.30 theoretisch erfahren haben, weil das so krass ist bei Dortmund und ja auch dann Sonntag bei Leverkusen. Ich fand also durchaus einige Personalien überraschend. Das hätten wir am Freitag in der PK niemals gedacht. Warst du gebrochen am Samstag?
Ja, ein Stück weit. Also ich glaube, ich habe schon tendenziell recht ordentlich sozusagen spekuliert aufs Wochenende. Also so Hofmann auch für eine ordentliche Stange Geld mal mitgenommen und so. Ne? So diese typischen, wo man wusste, ja okay, von der Rotation her müsste das klappen fürs Wochenende. Ich habe aber jetzt halt zum Beispiel nicht gedacht, dass Dortmund einfach auf allen Feldspielerpositionen wechselt. So. Deswegen bin ich noch mit einem Can gegangen, habe einen Hummels, da war es eher absehbar, da habe ich damit gerechnet, dass er nicht spielt. Aber so Can und so hätte ich schon gedacht, dass ich da irgendwie noch ein paar Punkte oder ordentlich Punkte mitnehmen kann. Dass es dann so krank gekickt hat, die Rotation, das hat mich auch überrascht und wird auf jeden Fall Thema heute. Wie war es bei dir?
Bei mir ging es eigentlich, weil ich nicht auf viele Dortmunder gesetzt habe. Es war dadurch, ich weiß nicht, ob das für mein Team spricht, ich habe ein sehr durchschnittliches Team, sage ich hier seit Wochen. Es war ein guter Spieltag von mir eigentlich, weil Bochum performt hat. So, ich habe mit Lucia und, nee, nicht Lucia, Schlotterbeck und Osterhage.
Ja.
Waren so mit meinen besten Punkten, so Duxi hat performt. Ich kann mich nicht beschweren, es war ein guter Spieltag. Deswegen kann ich auch nicht so relaten, dass jetzt Leute gebrochen sind. Aber ich habe gemerkt, dass Leute gebrochen sind, weil viele Leute, die normal stark performen bei uns in der Liga, haben gar nicht gut performt. Und eher, also bei uns sind, ich bin glaube ich Dritter geworden in der Office-Liga, Zweiter Erik, Erster Anton. Mhm. So, und das sind Platz 8, 9, 10 in der normalen Tabelle. Das sind alles Average-Teams. Aber die Average-Teams waren an diesem 32. Spieltag geil. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, sehr subjektiv, dass 33 und 34
ähnlich werden
könnten.
Ja. Habe ich auch drüber nachgedacht, als der Spieltag dann durch war gestern Abend und ich mir mal so die Teams angeschaut habe. Wen wir aber an der Stelle auch noch erwähnen sollten, also wo du gerade die Plätze 1, 2, 3 genannt hast, Aileen, die erst zum Winter eingestiegen ist, auf Platz 4 an dem Spieltag, wo alles durcheinander geworfen wird. Auf der einen Seite erstmal Props dafür, auf der anderen Seite zeigt das aber halt auch genau das, was du meintest. Ne? So die Leute, die ihre Teams jetzt über die ganze Saison zusammengemanagt haben, vielleicht nicht hier und da auch nicht loslassen wollen bei einzelnen Spielern und nicht so die Freiheiten hatten, jetzt komplett zu spekulieren mit dem Kader, den sie schon stehen haben, waren vielleicht sogar echt ein bisschen im Nachteil und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da den einen oder anderen mitzunehmen. Wenn ich auch drüber nachdenke, so Paslak in meiner privaten Liga auf der Bank sitzen lassen, natürlich am Wochenende, wenn du so ein Wädchen oder so theoretisch sogar eingepackt hättest oder Reus für 8 Millionen. Reus zum Beispiel hätte ich gerne gemacht letzte Woche, war aber halt einer, der schon oft irgendwo im Umlauf ist und wo andere den natürlich auch dann direkt auf dem Schirm hatten, aber also es gab einige Personalien, die jetzt, auf die man gar nicht mal so klar hätte spekulieren können, die richtig durch die Decke gegangen wären.
Wann kam denn Wädchen auf den Transfermarkt?
Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, weil ich am Wochenende unterwegs war.
Aber der war Freitag schon in der App, ne? Der war freitags in der App?
Ja, also muss gewesen sein. Ich glaube auch, dass der sogar vorher schon in der App war. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn nicht, dann haben die Kollegen da auf jeden Fall schnell und leise reagiert. Also ich habe nichts mitbekommen. Aber dementsprechend, weil ich da nichts mitbekommen habe, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass er tatsächlich vorher schon drin war.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Das ist ein krasser Flashback-Bench.
Also
nicht Wädchen, aber generell so dieses Leute in der Startelf, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ich habe mal nachgeschaut, in der Saison 2018, 2019, hast du ja schon aktiv Kickbase gespielt?
Ja, ich glaube, das dürfte eine meiner ersten Saisons gewesen sein.
Und ich erinnere mich, damals war es noch so, dass ich sehr aktiv auch mit meiner Uni-Jungsliga war und wir da immer am letzten 34. Spieltag zusammen Bully geschaut haben.
Mhm.
Und ich erinnere mich an die, in meinem Kopf bis dahin oder bis zum jetzigen Wochenende, krasse Rotation, die ich jemals erlebt habe. Es war damals Leipzig, die haben in Bremen gespielt. Und die ganze Saison haben Leute, also die hatten immer schon, weiß ich, Gulaschi im Tor. Die hatten also immer dieselben Leute eigentlich in der Startelf.
Ja.
Und am 34. Spieltag haben die auf 9 Positionen rotiert.
Ja, das ist schon.
Und das hat dann am 34. Spieltag, da, du siehst es davor, aber wenn du 3-4 Leipziger hast,
ja.
Du kannst nicht mehr reagieren. So, nee, wer saß da also auf der Bank? Ja, Orban auf der Bank, Sabitzer auf der Bank, Forsberg auf der Bank. Also alle Leistungsträger saßen auf der Bank und so Leute wie Bruma, hier Jean-Kevin Augustin,
ja.
Stefan Isakard gestartet.
Stefan Isakard.
Mvogo im Tor. So, es war komplett wild. Ich habe mir den Spieler nochmal rausgesucht und das hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben. Nur jetzt eigentlich noch schlimmer, weil du konntest dich nicht vorbereiten. Ja, du wusstest nicht.
Nee, es war ärgerlich, aber gerade deswegen, weil es glaube ich am Wochenende viele auf dem falschen Fuß erwischt hat, müssen wir heute auf jeden Fall drüber sprechen, was wir nächste Woche erwarten, ne? Ja. Weil, also gerade mit Champions League wieder, natürlich da nicht Schonung wegen Champions League, aber beide Hinspiele sind ja auch so gelaufen, dass da ordentlich Intensity zu erwarten ist, jetzt auch im Rückspiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn mindestens mal einer von beiden dann Richtung Finale geht, dass dann auch danach tatsächlich nochmal ordentlich die Rotation kickt, einfach weil man kein Risiko eingehen will. Ne? Ich meine, Champions League Finale, ich glaube, 1.6. ist es. Jetzt nach dem Wochenende sind das gut 3 Wochen. Lass da mal, ich meine, den Rafa Guerrero, für den ist jetzt wahrscheinlich sowieso gelaufen, aber lass da mal irgendwen wieder blöd umknicken, sich ein Muskelfaseres einfangen oder so, dann wird das komplett eng mit dem Finale.
Können wir ganz kurz über Rafa Guerrero reden?
Ey, es ist Wahnsinn, ja, komm.
Also, wie verarscht musst du dir vorkommen als Guerrero-Besitzer? Du denkst, also, es hieß ja schon am Anfang der Saison, du wusstest, okay, oder der Anfang der Woche, so, ja, eventuell wird ein bisschen rotiert, so, Tuchels im Kopf war bestimmt, wir wollen Guerrero fürs Champions-League-Halbfinale Rückspiel ready haben. Und als Kickbase-Man denkst du ja, ja scheiße, jetzt rotiert er vielleicht raus, stelle ich ihn wahrscheinlich noch nicht mal auf. Dann
ich möchte gerne an der Stelle einsteigen, weil ich bin in 2 Ligen Guerrero
gewesen schon? Also hast,
ja, ich habe beide abgegeben.
Ja, scheiße. Aber was waren deine Gedanken vor? Du hast ihn noch nicht mal aufgestellt wahrscheinlich, oder?
Doch. Deswegen wollte ich da einsteigen, weil genau das waren natürlich die Gedanken. So, ja, bringst du den dann jetzt, wenn du weißt, das ist einer der anfälligsten und vor allem halt auch so eine Art Allzweckwaffe, den du überall reinschmeißen könntest und so. Ich war dann aber trotzdem in der Situation, das war zum einen in der Liga mit Splashbruder, Calcio-Jungs und sowas, wo ich gesagt habe, ja okay, ich habe immer noch diese 1200 oder so Rückstand auf dich, ich brauche jetzt so einen 300er Guerrero, anders wird jetzt eh nichts mehr, weißt du, ich hatte halt eine Alternative für 4-5 Millionen oder so, also irgendeinen, ich sag mal, Durchschnittsspieler und habe gesagt, ja okay, den muss ich aber riskieren, so, weil wenn, dann ist das halt der Big Play, den ich jetzt brauche und ich hatte ihn, ich weiß nicht in welcher anderen Liga, ich glaube in meiner privaten Liga einfach mit den Jungs. Und als ich dann die Aufstellung gesehen habe, dachte ich so, ja Mann, so das ist der Play des Spieltags, wenn das jetzt aufgeht und der vernünftig punktet, ey, richtig geil.
Also safe, wenn du siehst die Startelf des Guerrero, geil, ja. Heimspiel gegen, nee, auswärts in Stuttgart,
ja
okay, aber was ist ein Huni.
Ja, so ein Huni, ja. hätte gebraucht und das Ding ist, also ich hatte schon damit gerechnet, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir, oder haben das Spiel predicted, wo ich gesagt habe, vielleicht sogar eher Stuttgart, aber ich glaube, wir haben sogar beide unentschieden dann getippt. Oder,
nee,
oder
wir, du haben beide, wir haben beide Freitag PK gesagt, Sieg Stuttgart.
Ja, oder sogar beide auf Sieg Stuttgart gegangen, wie auch immer. Deswegen habe ich mir jetzt nicht so viel sicher ausgerechnet, aber so, ich bin halt trotzdem dann eher so, sagen wir mal, meine Alternative wäre Lünen gewesen, sogar auch mit ordentlichem Matchup und so. Trotzdem ist das jemand, wo ich sage, da ist so 130, 40 in aller Regel das höchste der Gefühle. So. Und bei Guerrero, lass mal das trotzdem ein offenes Spiel sein, aber ein Scorer Guerrero, 2-3 Abschlüsse so, dann ist er halt ganz schnell irgendwo bei 2-250 unterwegs. Und, deswegen
und vor allem, wenn du die Startelf siehst oder gesehen hast am Samstag dann 17:30, nee, die haben wir nicht abends schon gehabt.
15:30.
Wie krass, das war wahr. Wie krass,
das war eine geile Konferenz auch.
Egal, ja genau, geile Konferenz. 14:30 ist die Startelf und dann siehst du ja, wer startet und da wäre direkt mein Tag gewesen, so okay, nach Kane, nach Kimmich, kommt eigentlich dann Guerrero, so von der Punkte-Prediction her.
Ja. Ja.
Ist doppelt scheiße, dass ich jetzt sage, aber so war es ja wahrscheinlich.
Ja, war so. Ich dachte, wie gesagt, wäre der Play des Spieltags, wenn ich Glück habe. Dann früh runtergegangen, dann war es sowieso schon gegessen für mich. Aber ehrlicherweise ist es jetzt auch nicht so krass schlimm gewesen, weil ich wusste, ich brauche sowieso einen heftigen Spieltag, damit ich irgendwie nochmal an dich rankomme. Der wäre es auch mit Guerrero nicht geworden, deswegen war es da halb so wild. In der privaten Liga ist es schon ein bisschen ärgerlicher, weil da liegen wir, glaube ich, zwischen Platz 3 und 6. Und 3 ist halt noch so ein Treppchen, ne? Da willst du schon drauf. Liegen, glaube ich, jetzt 300 Punkte nach dem Spieltag oder so.
Ist 6 schon Grillfest ausrichten?
Nee, wir sind 11 oder 12 Leute, glaube ich, in der Liga. Aber da hätte ich gerne noch so 100 Pünktchen mehr von Guerrero mitgenommen. Passt aber jetzt am Ende.
Ja, verständlich. Ich will auch gerade noch mal, ich habe gerade Flashbacks, Bench.
Ja, ich merk's.
Wir haben in dem Live-Podcast aus Köln haben wir von einem Zuschauer eine Startelf bekommen. Dem letzten Jahr. Und ich hatte die vorgelesen dann im Podcast. Und dann war die Frage, wie viele Punkte haben die combined gemacht? Mhm. Ich kann mir bei diesem Spieltag vorstellen, dass wir in 2 Jahren sitzen. Und dann fragt jemand, ey, am 32. Spieltag der Saison 2023-2024, was haben Marco Reus, Youssoupha Moukoko, Maximilian Wittek, Nick Woltemade, Adam Loschek, Felix Paslak, Felix Metscher, Leonidas Stergiou und Co. Was haben die gemacht? Dann sagst du, jo, 200.000 Punkte.
Plus, ja, ist krank.
Alter.
Ich hab heute auch im Zug, als ich hier nach München rüber getingelt bin, habe ich auch schon so MVP halt mal vorbereitet, ne, so was man dann halt, wofür man dann halt Zeit hat da im Zug. Und da habe ich auch, als ich mir die Top 10 angeguckt habe, dachte ich so, okay, so, also es eigentlich wäre sogar heute ein Case dafür da gewesen, dass man sagt, ey, so diesen kleinen, diese kleine Ode, sage ich mal, als MVP-Text schreiben wir heute vielleicht mal über die Top 3 oder Top 5, weil da echt einige dabei waren, wo ich dachte, boah, geil, Alter, so, da hast du eine Story auf jeden Fall. Aber ja gut, dann, dass da Reus wirklich auf der 1 landet nach der Story Ende letzter Woche, kann man dann natürlich irgendwie auch nicht dafür liegen lassen.
Wer ist denn eigentlich bester Keeper geworden? Weil Keeper hat... Ah, Atubolu hat er wahrscheinlich, oder? Mit zu 0
gegen Top 11 weiß ich nicht. Top 11 habe ich nicht im Blick.
Weil ich habe so im Kopf, dass gar kein Keeper ausgerastet ist.
Nee, dürfte... Warte mal, ja, so Kobel 130 oder so, ne?
Weil ich meine, so Schwebe und Atubolu waren die einzigen mit zu 0 am Wochenende, oder? Wo gab es noch zu 0? Ah, nee, Wolfsburg, Castells.
Ja, aber auch nur 130 oder so.
Ja gut, da muss man...
Atubolu ist der bester Keeper. Ja, safe, 188, solide.
Jetzt, wo ich nicht mehr habe, kann er auch bester Keeper werden, ne?
So nämlich.
Wie es so ist. Ja, schön. Was passiert heute? Ihr seht es nämlich schon auf dem Cover, dass der Kinderriegel wurde ausgepackt und das zieht sich so ein bisschen durch den Podcast. Wir sprechen heute über die Rotation und haben natürlich den 33. Spieltag auch vor der Linse. Blicken aber auch schon, Bench, und ich weiß nicht, wie du managst momentan. Also ich kaufe alles, was auf dem Markt ist, wo irgendwo nur am 34. Spieltag ganz gar nicht so schlechtes Duell lungert. Wir fangen mit dem 34. Spieltag, weil das ja eigentlich und aus meiner Sicht leider diese Saison nicht so wirklich, aber eigentlich ist der 34. Spieltag der geilste Spieltag des Jahres.
Ja.
Und ich vermisse auch, weil dieses Jahr wird es nicht so sein, ich habe ja diese Saison, zocke ich nicht mit meinen Uni-Jungs zusammen, wir haben eine Auszeit, ein Sabbatjahr genommen, auch in Diskussion, ob das nächstes Jahr weitergeht. Aber ich habe nicht diesen Season-Ending am 34. Spieltag.
Ja, ja.
Hast du den und freust du dich so auf den Spieltag oder ist auch Luft raus?
Nee, ich muss sagen, so in der Office League, in unserer zweiten Liga und mehr oder weniger auch in der ich sag immer, Calcio-Runde da, ne, in der Calcio-Liga, da ist schon so ein Stück weit die Luft raus. So hatten wir jetzt auch schon in den Streams ein, zweimal drüber geredet, wenn halt einfach so ranking-technisch nichts mehr drin ist oder ne, halt einfach irgendwie... Ja, so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz dann nicht mehr da ist, weil es halt einfach um nichts mehr geht, so was du an Zielen haben kannst, realistisch. Ich habe aber das Glück, wie gesagt, dass ich in der privaten Liga, dass es da halt noch volles Met um Rang 3 geht und ich da mitten in der Verlosung bin und deswegen habe ich da extrem Bock drauf, weil wir da ja auch jedes Jahr, wenn es der Terminkalender zulässt, am 34. Spieltag halt zusammen gucken, alle, die irgendwie Zeit haben und uns eingerichtet kriegen. Und dann entweder sind die letzten 3 Plätze für Grillen und ein paar Getränke organisieren und an dem Tag dann halt mal den Laufburschen geben. So, entweder sind die fix oder stehen halt noch ein Stück weit in den Sternen, dann ist es fast noch geiler, weil dann halt irgendwie alle zusammen Konferenz gucken und sich da entscheidet, wer irgendwie mit diese Geschichte ausrichten muss und eben wer mit aufs Treppchen kommt und da noch einen kleinen Obolus mitnimmt Ende des Jahres. Und das wird wieder sehr geil. Dieses Jahr habe ich extrem Bock drauf.
Glaube ich, ey. Sind sicherlich viele neidisch, weil das ist, so du kannst eine erfolgreiche Kickback-Saison haben, aber wenn die Chemie innerhalb deiner Liga nicht stimmt.
Ja,
also ich, oder beziehungsweise wenn du nicht so eine Liga hast, wo so eine Chemie entsteht,
ja.
Also ist nicht scheiße, weil ich glaube, Kickback-Zocken macht so oder so Spaß. Mensch, wir sind auch beruflich jetzt gebunden, wir müssen jetzt sagen, dass es Spaß macht. Aber Also ich glaube, wenn man sich eine Liga malen könnte, dann ist es eine, die am 34. Spieltag sich zusammensitzt und hoffentlich noch einen Fight hat um Positionen. Ja. Weil es gibt nichts Geileres, als wenn dein Konkurrent leidet.
Ja, ja, wirklich. Ja. Und da ist es dieses Jahr, also sowohl oben als auch unten geht es noch um alles und das wird sehr geil.
Das Shay. Yes. Wir machen gleich natürlich wieder Statistik-Snack und auch deinen Maschinenraum bin ich sehr gespannt, wenn ich schon die Namen lese, bin ich mal gespannt, wie auch Ausblick, Bench. Weil Rückblick ja, aber auch Ausblick in Bezug auf Startelf-Chancen, da bin ich gespannt auf die Diskussion. Wir müssen noch einmal über die EM reden, weil letzte Woche gab es einen Big Bang in der Kickbase-Community, in der Kickbase-Welt, denn wir haben die EM bei uns und es wird einen Kickbase-EM-Modus geben, die DFB-EM-Challenge, wo ihr euch auch schon anmelden könnt. Schaut gerne in den Shownotes vorbei. Ihr solltet auch innerhalb der Kickbase-App jederzeit oben, ganz oben auf der Base im Banner die Möglichkeit haben zu klicken und euch dann anzumelden. Und dann, wir werden jetzt gar nicht viel Informationen preisgeben.
Cliffhanger.
Dann bekommt ihr auch mehr Informationen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich bin enorm heiß auf die EM. Und seitdem ich weiß, und das können wir offen sagen, wir wissen schon ein bisschen länger, dass wir da was planen. Wäre schlimm, wenn nicht.
Ja, ja.
Ich freue mich enorm, mich mit nicht nur meinen Kickbase-Freunden zu battlen, weil ich weiß, ey, mein Dad, meine Mom, irgendwelche nicht so fußballaffinen Kumpels, die schauen trotzdem EM.
Ja, ja.
Und die sagen immer, ey, Kickbase, du brauchst gar keine Ahnung für. Den zeige ich mal, wer Ahnung hat vom Fußballsport.
Ich habe auch extrem Bock. Also ja. So, ich muss sagen, also wo du hast ja gerade gesagt, wir können ja drüber reden, dass wir es schon ein bisschen länger wissen. Und wir wussten das auch schon, oder es stand natürlich so ein Stück weit in den Startlöchern, wie auch immer, zu der Zeit, wo so roundabout dieser ganze erste Hype sich so ein bisschen entwickelt hat um die EM, ne? Wo du hast die guten Länderspieler, du hast die Trainerdiskussion vorher und so weiter und so fort. Und da dachte ich halt die ganze Zeit so, boah, geil, Alter. Dieses Jahr hast du endlich mal wieder auf ein Turnier richtig Bock und da kommt das gerade richtig, dass du das erste Mal eben so eine Experience dazu hast. Und deswegen, bin ich irgendwie gefühlt heißer denn je auf das Turnier jetzt im eigenen Land. Und ich glaube, wenn Wetter und Co. noch mitspielen, dann haben wir einen richtig geilen Sommer vor uns.
Jeden Tag Grillfest.
Ey, wirklich. Jeden Tag irgendwas auf dem Grill hauen, ganzen Tag draußen sitzen, jedes EM-Spiel irgendwo auf irgendeinem Screen laufen haben. Geil.
Ich kann
und vielleicht nebenbei noch arbeiten
hin und wieder. Ich kann empfehlen die veganen Grillspieße von Aldi.
Echt?
Digga.
Ich habe letzte Woche haben wir gegrillt und da hatte Pia außen Edeka, glaube ich, so einen Hähnchensteak vegan. Ich glaube, das war Edeka Eigenmarke oder sowas. Weil, also relativ.
Gut und günstig oder was?
Nein, das war nicht. Nee, irgendwie. Haben die nicht auch so eine Vegan-Eigenmarke mäßig?
Oh, das weiß ich. Ich bin leider kein Edeka-Kunde.
Ja, wir auch nicht, aber wir haben mit Pias Eltern gegrillt und dann okay. Gab es das Gute, weißt du?
Oh, ja, aber nicht Edeka schlimmer.
Ja, nee, auf jeden Fall, das war also halt auch so richtig. Ich will jetzt nicht so richtig faserig, das ist natürlich krank schwer, das irgendwie hinzukriegen, aber es war echt, vom Geschmack her kam es dem, was ich als Grillgut kenne und liebe, kam das extrem nah. Deswegen, da geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus, gerne mal ins Kühlregal schauen und im Edeka vorbeischauen.
Das ist stark.
Mal tryen.
Ja, oder einfach eine Aubergine. Eine Aubergine auf dem Grill ist auch underrated.
Weißt du, was auch underrated ist? Zucchini auf dem Grill.
So, findest du echt? Ich finde Zucchini nicht underrated.
Nee.
Ich finde es average.
Oh, wow.
Aubergine auf dem Grill gibt dir so viel.
Aber was auch sehr krass ist, Champignons, bisschen Spinat und irgendwas Schlotziges rein und dann auf dem Grill kloppen. Auch krank.
Ja, wir dürfen nicht mehr hungrig Podcast aufnehmen
eigentlich. Haben wir einen Grill hier eigentlich?
Wir haben einen Grill.
Oh, wow.
Danke an unseren Partner Weber, der ihn zur Verfügung gestellt hat. Wirklich jetzt.
Ja, ich weiß. Stark. Ja, schauen wir gleich mal.
Okay, Bench, bist du bereit für deinen Maschinenraum? Ist ja auch eine Maschine.
Ich bin ready.
Benchs Maschinenraum.
Und als erstes im Maschinenraum des 32. Spieltags. Ich glaube, an ihm führt kein Weg vorbei diese Woche. Gerade wenn wir natürlich hier weiter nach unserer Prämisse die Maschinen aufstellen, dass die nicht Top 10 gerankt sein dürfen am Wochenende. Ganz knapp daran vorbeigeschrammt ist tatsächlich Kjell Arik Wädchen am Wochenende. Verrückter Name auch. Also wenn das ein großer wird, Trikot. Kranker Name. Kjell Arik Wädchen.
Trikot geil. Mit Vornamenflock aber.
Boah, nee. Vornamenflock habe ich noch nie gefeiert.
Ja, aber bei dem Namen hast du keine Wahl. Der Nachname ist average. Kjell Arik ist krank.
Aber Wädchen ist auch schon geil. Wo ist Wädchen average? Wädchen hast du das schon mal gehört?
Wädchen ist zu kurz.
Ja, aber hast du Wädchen jemals gehört?
Nee.
Ja, average, sagt er.
Nee, ich meine average von der... So Schlotterbeck sieht geil auf dem Trikot aus.
Ja, okay. Du meinst von der Lautmalerei her so. Wädchen. Ja. So Schlotterbeck. Ja.
Vor allem, also wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre und den feiern würde, ich weiß ja nicht, wie krass er sich noch entwickeln könnte, ne? Aber eine 38 als Trick, wir haben früher so über Klose, glaube ich, früher die, boah, shame on me. Was war das? 25? Ja, fuck, ey. Nicht vorbereitet, muss ich eigentlich wissen.
Passt.
Egal, auf jeden Fall so ja. Leute, die früher eine andere Trikotnummer hatten.
Wir haben letztens noch drüber geredet, weil ich im Moment so sehr in diesem Trikot-Game drin bin. Und da haben wir, sind wir in einem Meeting ein bisschen abgeschweift und haben darüber... Ah, nee, wir haben, glaube ich, letztens gegoogelt, das heißt abgeschwiffen, ne? Ist grammatikalisch korrekt. Sind wir abgeschwiffen?
25 war es, ich wusste es, Alter, mein
Kruse. Sehr gut. Sind wir abgeschwiffen in diese Thematik mit ersten Trikotnummern, wo ich so gesagt habe, boah, ey, sowas wie... jetzt fällt mir natürlich nichts aus dem Stegreif ein, aber so die
ersten... Miro Klose 25, ja, so sag's, Alter.
Solche Sachen, so Trikots von Spielern, was halt Paradebeispiel für mich ist, ist so Gareth Bale Tottenham Nummer 3. Ist krank. Das, also solche Trikotnummern oder Trikots mit diesen Trikotnummern extrem underrated. Und wenn Kjell Arik Wärtchen ein großer wird, dann ist das jetzt der Moment, da hast du recht. Wir schauen aber vor allem jetzt erstmal aufs Wochenende und ja, Wärtchen 200 Punkte, knapp gerissen, glaube ich, wirklich Traumball auf Reus gespielt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vor dem 4-1, also gutes Auge bewiesen, Reus auch nach der Partie gesagt, ist einfach ein geiler Zocker, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt nicht so krank auf dem Schirm, ist schon seit geraumer Zeit, schwirrt der Name immer mal wieder hier und da rum, hat schon ein paar Vorbereitungen und so mitgemacht, also war schon klar, dass er irgendwann vielleicht mal irgendwie den Kader erweitert, mal ein paar Minuten bekommt, aber dass er sich jetzt mit so einem Knall irgendwie direkt in der Bundesliga anmeldet, ja, ist aller Ehren wert, richtig geiles Spiel gemacht und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und wenn wir, Stichwort Ausblick, Janni, mal schon auf die nächste Woche gucken, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, der spielt nächste Woche wieder.
Startet gegen Mainz, hat ja auch durchgespielt jetzt auch
komplett. Hat durchgespielt und wird halt vor allem jetzt in der Champions League, da gibt es noch eine geile Side-Story, erzähle ich auch gleich noch, wird aber da halt, glaube ich, eher keine Rolle spielen. So, weil das ist jetzt wirklich eine Situation, das ist wieder so ein All-Time-Moment, so da musst du jetzt liefern, da musst du auf den Punkt da sein. Sicherlich kann da so ein bisschen Unbeschwertheit, jugendliche Unbeschwertheit und Leichtigkeit mal helfen, aber dem Jungen das jetzt dann zuzumuten, da irgendwie in den entscheidenden Momenten da sein zu müssen, ist, glaube ich, ein bisschen too much. Deswegen ja, wird es für ihn ein Erlebnis sein, da mitzufahren, aber mehr wird es dann, glaube ich, nicht. Und nächstes Wochenende könnte ich mir gut vorstellen, wie gesagt, je nachdem, wie intensiv die Partie jetzt gegen Paris nochmal wird, dass er da tatsächlich wieder den Startelf-Einsatz bekommt. Und kurze Side-Story dazu. Hast du das mitbekommen, dass der eigentlich nicht mit nach Paris fliegen sollte, wegen Abiturprüfung?
Mhm.
Ich habe heute im Zug irgendwann so den Kader von Dortmund gelesen und Wärtchen ist dabei. Der hat einfach heute Abitur geschrieben und hat sich jetzt direkt danach dann von der Schule aus mit in den Flieger gesetzt, fliegt mit nach Paris.
Das ist so krass.
Wie geil ist es?
Ich würde gerne sehen wollen, wie es für ihn in der Schule ist. Kann der ganz normal dahinlaufen?
Safe so, nicht mehr.
Ja, aber ich verstehe das nicht. So, die waren die ganze Zeit mit dem in der Klasse. Die ganze Schule weiß ja trotzdem wahrscheinlich, dass er Fußballer ist.
Ich glaube, die Klasse oder so seine engeren, oder ja, ich sag mal, Klassenkameraden müssen ja nicht eng Befreundete oder so sein, aber Leute, die ihn halt seit Ewigkeiten kennen, ich glaube, bei denen ist es jetzt gar nichts großartig anderes, weil die bestimmt auch so ein Stück weit die Entwicklung verfolgt haben so und das immer auf dem Schirm hatten. Aber so die Achtklässler bei ihm da jetzt, die drehen halt safe durch. Also da kannst du sicherlich nicht einfach nochmal durch die Schule gehen, da machst du sicherlich hier und da ein, zwei Fotos, gibst ein, zwei Autogramme, auch wenn es übertrieben komisch, glaube ich, ist, aber da kommst du, glaube ich, nicht dran vorbei. Übrigens, bevor ich hier Fake News verbreite, ich weiß nicht, ob er tatsächlich jetzt Abi geschrieben hat oder ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass der da sogar nachgeprüft wird oder sonst was. Auf jeden Fall fliegt er jetzt mit nach Paris, nachdem Terzic Samstag nach dem Spiel noch im Interview gesagt hätte, leider müssen wir Dienstag auf ihn verzichten, weil er Abi schreibt.
Oh, Junge, das ist so krass.
Ja.
Was haben wir mit 18 gemacht, ey? Also,
ja, Abiturprüfung habe ich da auch geschrieben, aber ja, das war's.
Verrückt. Ja, schön, schöne Geschichte. Bin sehr gespannt und ich bin ein bisschen kritischer, was Thema Startelf angeht, nächstes Wochenende. Ich verstehe, dass viele verdient hätten, die da standen, aber ich sehe halt auch, dass die jetzt gegen Paris zocken, dann Bulli. Und ich meine, der Hauptgrund, warum jetzt so rotiert wurde, war das Spiel in Paris.
Ja, ja.
Nächste Woche unter der Woche, die können chillen.
Ja, ja, natürlich. Aber so, ich habe halt. Guck mal, es gibt zwei Szenarien. Entweder du schaffst es tatsächlich, ins Finale einzuziehen. Jetzt gegen Paris. So. Also ein krank intensives Spiel wird so oder so, glaube ich. Da wird bestimmt wieder ein Riasson die ersten Krämpfe nach 70 Minuten haben. Da wird ein Adeyemi wieder sich die Lunge aus dem Leib rennen und da am Ende mit Sauerstoffzelt versorgt werden müssen. So. Die werden halt nicht hundertprozentig regeneriert sein wieder bis zum Wochenende. So, klar sind da genug Tage zwischen und man sagt immer, ja, die Profis und die stecken das auch in ein, zwei Tagen weg, aber so ein bisschen Blessuren und so trägst du da halt safe davon und ein bisschen Fitnessrückstand dann sozusagen. Und entweder du kommst weiter und bist in der Situation, wo wir eben schon bei Guerrero kurz angerissen hatten, dass du halt als Verein sagst, ey, wir haben jetzt das Finale in 3 Wochen so, da geht's um alles. Ehrlicherweise ist ja auch ein 5. Platz in der Liga im Moment, Pokal raus, so, das ist die einzige Möglichkeit, daraus noch eine richtig geile, versöhnliche Saison zu machen, so. Du willst nichts riskieren. Ich glaube jetzt nicht, dass er wieder auf 10 Positionen die Mannschaft ändern wird. Aber trotzdem, so wie gesagt, die Kandidaten, die ich gerade genannt habe, auch so einen Brand und so, die dieses Jahr einfach extrem viele Minuten gesammelt haben, da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach sagt, ja gut, dann wollen wir jetzt nichts riskieren, so, machen es halt einfach mit der Truppe, die sich letzte Woche angeboten hat. Diese Woche sagt da auch keiner mehr, Wettbewerbsverzerrung und keine Ahnung was, so. Dann macht es halt einfach Sinn. Und wenn die rausfliegen, dann ist halt sowieso so ein Stück weit so intensives Spiel ist es gewesen. Ja, warum dann jetzt nicht dem 18-Jährigen, der letzte Woche einen geilen Auftakt hatte, jetzt gerade die Wochen seines Lebens hat, so, warum den nicht am Wochenende dann nochmal reinschmeißen, jetzt in den letzten 2 Bundesligaspielen, in dem es für dich eigentlich echt um nichts mehr geht?
Ja, klar, ey, verstehe ich auch, Bench, verstehe ich auch. Nur, ich weiß nicht, ob ich aus Kickbase-Manager-Sicht die Eier hätte, ja, es zu tun.
Also, ich würde jetzt nicht sagen, der startet mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, aber ich sage schon, dass ich eine sehr realistische Chance sehe. Und wenn ich jetzt hier in der Sekunde einfach eine Start-FD aufzeichnen müsste, dann würde ich Wädchen, glaube ich, würde sich da wiederfinden.
Ja, also ich meine, theoretisch, so in 90% der Kickbase-Ligen spielt Geld keine Rolle mehr. Wenn der auf dem Markt ist, packt er 12 Millionen rein und dann hast du ihn und dann versuchst du es oder halt nicht.
Ja.
Ich freue mich jetzt schon auf die PK am Freitag, weil ich weiß, dass Dortmund ein Riesenthema wird.
Ja. Sehr gut, dann landen wir endlich auch mal bei meiner Nummer 2 im Maschinenraum diese Woche. Und bei Silas, bei dem Stuttgarter, der jetzt zuletzt wirklich lange keine großartige Rolle mehr gespielt hat. In der Hinrunde noch öfter mal wirklich Joker, auch 1-2 Startelf-Einsätze gehabt, glaube ich, gewesen. War jetzt kein richtiger deutscher Satz, ihr wisst aber alle,
wovon ich rede. Was ist das, 2 Startelf-Einsätze gewesen?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber Silas auf jeden Fall am Wochenende wieder einen sehr guten Joker-Einsatz gehabt. Und du hast das Spiel nicht gesehen, ne?
Richtig.
Ich habe die Konferenz und mir als Second Screen sozusagen noch Bayern und Bayern gegen Stuttgart
zusätzlich angehört. Bench, du bist ein geiler Typ, Alter. Du bist ein geiler Typ, wirklich.
Und ich habe wirklich die letzten 10 Minuten, so bevor das Tor gefallen ist, was Silas aufgelegt hat, hatte ich echt so das Gefühl. Also ich war offenkundig für Stuttgart in dem Spiel und ich hatte echt so das Gefühl, fuck, Alter, die haben echt viel investiert, die waren die klar bessere Mannschaft, fast über die gesamte Distanz aus meiner Sicht, und du hattest aber so ein bisschen das Gefühl, ja okay, das ist jetzt so eins von den Spielen, da gehst du mit 1-1 raus, freust dich, dass du ein sehr gutes Spiel gemacht hast, freust dich über eine sehr gute Saison, aber dann ist es jetzt halt so, dass du dann auch nicht mehr auf Bayern, dann nicht mehr Tuchfühlung aufnehmen kannst. Und Silas, als der dann reinkam, mit der Flanke, die sehr, sehr gut geschlagen war zum 2-1 und auch mit seinem Abschluss dann zum 3-1, absoluter Matchwinner gewesen, absoluter Decider gewesen. Deswegen für mich hier eine Maschine diese Woche nach Spieltag 32. Und da würde ich, wenn wir wieder den Schlenker schlagen, trotzdem sagen, nächste Woche wird Stuttgart einfach wieder mit Top 11 wie die letzten Wochen spielen. Und da ist Silas einfach im Moment noch ein Stück zu weit weg von.
Das Gute ist, wir sehen es. Freitagabend Stuttgart in Augsburg
Stimmt.
Genau, diese Woche. Wir sehen es. Von daher, also aus Kickbase-Sicht, das ist auf dem Markt. Ja,
einpacken.
Da kannst du auch da deine 12 Millionen loswerden.
Safe einpacken.
Was ist der Wert?
Nicht 12 Millionen.
750.000, leck mich. Also, das ist heftig. Das ist eine krasse
Entwicklung. Ja, der hat ja kaum gespielt zuletzt.
Der war mal 18 Mio wert
Anfang der Saison. Ja gut, da sind wir bei den Tops und Flops, wo wir letzte Woche auch einen Base-Artikel drüber hatten. Da habe ich mich auch echt umgeschaut, als ich so 1-2 Namen gelesen habe, was die wert gewesen sind dieses Jahr schon. Aber gut, jemand, der glaube ich im Moment auf seinem Peak sein dürfte, was den Marktwert dieses Jahr angeht. Und Janni reißt hier die Fäuste in die Luft, weil er sich auf jeden Fall für den Mann feiern kann. Kevin Schlotterbeck, Alter. Der Mann ist wirklich, also ich habe mir dann auch heute nochmal so ein bisschen seine Spiele angeguckt. Und was mir extrem aufgefallen ist, diese ewig lange Niederlagenserie, die Bochum hatte, oder Sieglosserie, sage ich mal, Schlotterbeck hat nicht einmal unter 50 Punkte gemacht. Unter 50 hört sich jetzt nicht viel an, aber du hast eigentlich immer mal so einen Totalausfall dazwischen. Du hast immer mal irgendwelche Fehler vor Gegentoren oder so, die dir mal einen Spieltag versauen. Du hast vor allem bei so vielen Niederlagen als ein Team, was jetzt auch nicht viel Fußball spielt oder viel den Ball am Fuß hat, hast du mal Spiele zwischendrin, da gehst du mit 15, 25, 30 Punkten runter. Hat er nicht. Der spielt einen 90er-Schnitt dieses Jahr. Der hat jetzt sein 5. Saisontor gemacht. Der ist immer da, wenn er gebraucht wird. So ist die absolute Konstante in Bochums Defensive dieses Jahr. Und einfach Zuverlässigkeit in Person. Absolute Maschine.
Ich bin auch so zufrieden mit dem, wirklich. Ich habe den in beiden meinen ersten Ligen. Und Kevin Schlotterbeck, Der, ich spiele jetzt gegen Leverkusen, die mir scheißegal stellen auf.
Ja, würde ich auch
machen. Ich bin wirklich, ich erwarte von dem 80, scheißegal. Ja, ich erwarte von dem 80 bis 90 Punkte.
Ja.
Bei 0-4 Niederlage gefühlt.
Ja,
das also, ist wirklich.
Kannst du kriegen.
Der Kollege, wir wissen ja auch, dass er Kickbase spielt, ja, selbst. Ja. Ey, der weiß, wie man Punkte macht. Der hat das analysiert und der bringt sie Woche für Woche. Ob für sich selbst oder für seine Manager. Die Schlotterbacks wissen, die Schlotterbacks nicht nur geil auf dem Trikot, auch geil in der App.
Da wird, der Mann weiß auf jeden Fall auch lieber mal klären, als das Ding in der eigenen Hälfte mit einem Pass
aufzunehmen. Richtig, ne? Was braucht Spielaufbau? Was brauchst du Spielaufbau?
Brauchst nicht.
Hau das Ding ins Aus.
Oder halt genau den einen Meter über die Mittellinie spielen, ne? wenn im Spielaufbau du der
Außenverteidiger. Das ist das Schlimmste, wenn du hast diesen zentralen IV in der Dreierkette.
Ja, und guckst immer auf die Mittellinie.
Du guckst nur auf die Mittellinie, ne? Alter, das macht dich so krank im Kopf, ey.
Ja. Ist so, Kevin Schlotterbeck auf jeden Fall die dritte Maschine in dieser Woche und ich glaube, diese Woche haben wir hier eine ganz geile Auswahl mit Wärtchen, Silas und Schlotterbeck mal wieder so ein bisschen under the radar mäßig. Jetzt nach dem Wochenende eher nicht mehr, die ersten beiden zumindest, aber geile Zocker und stehen so ein bisschen für die Überraschung des Spieltags.
Thema Zeitreisen.
Oh, wow.
Ich stelle mir gerade vor, hättest du an einem Freitag vor dem Spieltag diese drei jemandem gesagt, das wird der Maschinenraum. Podcast-Hörer gesagt, das wird der Maschinenraum nächste Woche.
Wäre ich gekündigt worden.
Nee, reim mal bitte zusammen, wie das passieren soll.
Ja.
So,
ja,
was für Szenarien, aber brauchen wir jetzt nicht so diskutieren, aber ich will nochmal nur darauf hinweisen,
es ist crazy,
dass wir generell mit Namen gerade hantieren, arbeiten, die gleich im Abwehrboss im Statistik geht genauso weiter, die auf keinen Fall irgendwo für uns zu predikten waren.
Ja.
Deswegen gehen wir jetzt rein in Statistik-Snack. Defensiv zwar wackelig gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auf Döki kann man sich verlassen. Er ist der Abwehrboss des 32. Spieltags. 25 Aktionen, 100 Punkte. Punkte solide. Ich glaube, der kostet irgendwie 8 Millionen momentan nur. Also für den Marktwert auch völlig in Ordnung. Ist eine Kaufempfehlung, vor allem jetzt mit Trainerwechsel Union Berlin, haben wir gerade jetzt hier live während der Aufnahme mitbekommen. Wenn ich auch gar nicht mitbekommen.
Nee.
Bielica gefeuert.
Ja, ich habe nur eben große Augen bei dir gesehen, aber dann war es das wahrscheinlich.
Ich dachte, du hättest es vielleicht auch mitbekommen.
Nee, inzwischen. Ich habe es nicht gesehen.
Genau, jetzt mit Trainereffekt Union Berlin. Der Trainereffekt lieben wir Kickbase Manager eigentlich. Dazu können wir gerne später nochmal besprechen, wenn wir da irgendwie einen Effekt sehen, aber ich glaube, also großen Effekt würde ich jetzt nicht erwarten wollen aus Union. Auch wenn die Duelle gar nicht so schlecht klingen für Union. Ich glaube, jetzt Köln und
ja, Spieltag 33. Freiburg. Köln und Spieltag 34 ist es. Wo sind sie denn? Ein Moment, zu Hause gegen Freiburg, ja. Ja, also Spiele, die du gewinnen kannst, jetzt aber keine Spiele, wo ich sage, da schnürst du den Gegner sonst wie ein, wenn du jetzt auf einmal versuchst, einen fußballerischen oder einen Ballbesitzansatz zu fahren, was natürlich für uns Kickbase-Manager sehr zuträglich wäre. Aber ja, also wahrscheinlich trotzdem kommende Woche, sagen wir es mal so, interessanter Union einzupacken, als es vor 2 Stunden noch war.
Ey, Digga, wenn Lautern mit einem Trainereffekt mit Gramotzes Köln schlagen kann, dann schafft er wohl Union mit dem Trainereffekt auch Köln zu schlagen.
Ja, ist was dran. Haben wir auf jeden Fall mal auf dem Schirm. Vielleicht 1-2 Unioner einpacken. Aber ich glaube, bei so einem Döki wird sie jetzt nicht großartig was ändern, weil der sowieso eine Macht ist.
So sieht's aus. Auf der 2 des Abwehrboss ist Yannick Keitel. Und das ist der Name, von dem ich das nicht erwartet habe. Weil wir zum einen gedacht hätten, dass er eventuell auf die 6er-Position und auf die 8er-Position neben Eggestein geht. Da war bei Hüller daheim am Wochenende, der hat so ein bisschen 8er gegeben, hat es auch gar nicht schlecht gemacht. Aber Keitel defensiv hat sich so ein bisschen eingespielt, ist, glaube ich, auch nicht mehr wegzudenken jetzt die letzten Spieltage, weil auch keine Lienhardt und Ginter, glaube ich, zurückkommen. Lienhardt, lange nicht mehr von Lienhardt gehört.
Nee, aber da ist irgendwie auch, das war eine Zeit lang, war das so ein Ding, ja, könnte zeitnah einsteigen, weiß man aber nicht so genau. Und irgendwann hieß es dann, ja gut, das Ding ist gelaufen.
Digga, Lienhardt wird mein Innenverteidiger nächste Saison. Ja. Der wird 6, 7 Millionen wert sein, das ist ein 20-Millionen-Spieler.
Ja, vor allem ist das jemand, der, wenn er einmal fit ist, jedes Spiel 90 macht. Ja,
durchzockt. Keitel auf der 2 ist Abwehrboss und Kim tatsächlich auf der 3. Auch einer, der, glaube ich, dann nach Freitag relativ klar war, dass der Kollege startet. Lichtausfall, Upamecano noch nicht ganz ready. 15 Aktionen, 67 Punkte. Die Bayern-IV-Bench wäre vielleicht auch was, was wir in diesem Thema ganz kurz besprechen könnten. Oder ist es nachher nochmal Thema, die Bayern-IV?
Nee, also nimm einfach gerne hier auf, dann nehmen wir es vorweg, selbst wenn wir es nochmal hätten.
Ja. Okay, dann die Frage, wie siehst du die Bayern IV? Jetzt da ja leicht angeschlagen, aber so Vorsichtsmaßnahmen, glaube ich, zur Halbzeit raus, sollte ready sein. Siehst du da ja mit De Ligt Comeback jetzt gegen Real, gehen wir stark von da ja De Ligt aus. Wie würdest du die Startelf predikten, wenn du weißt, da ja De Ligt starten, da ja De Ligt spielen durch? Was passiert die nächsten 3 Spieltage mit der Bayern IV?
Ja, schwierig, weil du sagst, also ich erwarte auch Dyer de Ligt, wenn sie es packen, in der Champions League jetzt. Und ich sehe Kim halt weiterhin als, also, absoluten Unsicherheitsfaktor da. Und Upamecano hat sich halt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen wäre eigentlich mein Take gewesen, du gehst am Wochenende auch wieder mit de Ligt Dyer rein. Da ist halt so ein bisschen die Frage, so, packt de Ligt das jetzt schon wieder, das Pensum zu gehen, nach unter der Woche wahrscheinlich 90 oder hoffentlich 90 für ihn. Und was wir halt eben schon gesagt hatten, ne, mit Blick auf ein eventuelles Finale in 3 Wochen, will man dann direkt riskieren, den wieder zu überspielen, und der hatte ja Probleme, die jetzt ja so langsam abklingen, das war ja nichts von wegen heute auf morgen passt's wieder. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, ich glaube aber, es könnte A auch ein Argument sein, dass bei Bayern halt so oft und so viel in der Innenverteidigung passiert ist und sich eigentlich immer, ich sag mal, ausgezahlt hat dieses Jahr, wenn du ein paar Wochen lang wirklich eine Innenverteidigung eingespielt hast. So, dann hast du immer gemerkt, dass irgendwann die Stabilität ein bisschen mehr kam, ob es jetzt die Ligt-Dyer oder andere Kombinationen waren, wie auch immer. Deswegen ist das, finde ich, schon ein Argument dafür, dass die Ligt auch am Wochenende dann wieder spielen könnte, vielleicht Halbzeit oder so, aber dass er auf jeden Fall in diesen Rhythmus kommt. Und dadurch, dass du am Wochenende in Stuttgart verloren hast, also was Bayern absolut gar nicht gebrauchen kann, ist, dass am Ende des Jahres Fußball-Deutschland darüber redet, dass Leverkusen und Stuttgart beide Bayern geschluckt haben dieses Jahr. Und da wirst du alles geben, um diesen zweiten Platz halt auch zu saven. Ne? Also du wirst jetzt, glaube ich, nicht, mit Verlaub, aber Dortmund am Wochenende, das war schon ein Risiko, was du gehst mit so einer Elf, die du da aufstellst. Wenn das nach hinten losgeht, dann fliegt sie um die Ohren. Und das kann sich, glaube ich, Bayern in der aktuellen Phase auf gar keinen Fall leisten.
Ja, verständlich.
Let's see.
Let's see. Aber also Ranking wäre auch sogar Upamecano over Kim.
Boah. Ich würde sagen, also Dyer 100%. Dann würde ich sagen, für die zweite Position, wenn ich das zwischen den anderen dreien festmachen müsste, würde ich wahrscheinlich so sagen, 40 de Ligt, 30 die anderen beiden jeweils.
Ja, bin gespannt. Also ich glaube auch, Kim hat fast schlechtesten Karten. Aber du musst halt auch dran denken, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation der IVs generell aussieht. Weil ich glaube, Theo Hernandez, also der ist reiner Linksverteidiger, ne?
Ja, ja. Also der
reiner Linksverteidiger.
Nicht, der kann auch in so einer Dreierkette oder so, könnte der auch so ein Halb spielen. Aber der kann auch Schiene zum Beispiel in einer Dreierkette spielen. Und ist sogar eher ein bisschen offensiver gepolt aus meiner Sicht. Also ich sehe den jetzt nicht auf einer Innenverteidigerposition bei Bayern. Der wird schon als Außenverteidiger geholt. Safe. Ja.
Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber gut, wir gucken. Also mein Ranking wäre auch, mein Tipp für nächste Woche ist tatsächlich Dyer Upamecano und Wochenende drauf Dyer de Ligt wieder, weil ich glaube echt nicht, dass de Ligt, wie es jetzt angehört hat, jetzt letzten Freitag auf der PK auch,
ja,
der wird gerade so für Madrid ready sein und ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er 3 Tage später schon wieder Bulli zockt.
Zum Glück habe ich in der Office League am Freitag Upamecano statt de Ligt verkauft.
Upamecano statt de Ligt. Ja, aber also...
Ist Lotterie, ja.
Ist Lotterie.
Abwarten.
Ja.
Dribbelkönig, Anni.
Dribbelkönig Bülter, Kone, Kane. Und auch nicht erwähnenswert, weil es 5-4-3 erfolgreiche Dribblings jeweils nur sind. Also nichts, woraus wir jetzt was ziehen können, außer dass Bülter 5 Leute ausgedribbelt hat am Wochenende.
Und nächste Woche in Darmstadt spielt.
Und die sich gerne mal austribbeln lassen, ne? Die Darmstädter. Die
der haben wurde für stabile 3,5 Millionen in der Office League heute eingepackt. Bei 500k Marktwert oder so.
Von Bench?
Von Bench. Ja, da hatte ich heute Morgen im Zug mal eine Minute und hab mal mir den Transfermarkt angeguckt. Ja, ja.
Da haben wir zwei ja schon richtige Top-Transfers getätigt. Ich habe mir Mokoko geschnappt gestern.
Auch geil.
Und du dir Bülter.
Ja, bin ich zufrieden.
Das ist keine schlechte Waffe für einen 33. Torhungrig-Kategorie. Kramaric, Malen, Reiz. Kramaric, Mensch, wenn ich ihn einpacken könnte, jetzt gegen Darmstadt. Hä, Mensch, ist er auf dem Markt? Nee.
Ist bei mir.
Rocco Reitz aber da. Rocco Reitz fand ich sehr aktiv. Gladbach ja auch noch mit 2 machbaren, wohl was bei Gladbach schon machbar.
Ja, wirklich, du weißt gar nicht, was passiert.
Nee. Also, aber Potenzial ist, die haben, ich meine, Onora, ich verkaufe mein Onora nicht. Der wird ja, die nächsten 2 Spiele in meiner Startelf stehen.
Ja, und vielleicht bricht er auch nochmal aus.
Die Chance ist gib da. Mir, der, von dem, ich bin immer tempted, den als MVP zu tippen.
Und Onora ist auch einer, so egal wie schlecht Gladbach spielt, Onora ist immer noch so der.
Onora
einer,
ist schlechter.
Nein, immer ja. Noch einer von denen, wo du denkst, so, ja, okay, wenn jetzt was passiert, dann hat der seine Füße irgendwie. So. Der ist schon immer griffig, der Mann.
Ja. Ich vermisse Wilber so ein bisschen.
Ja, verstehe ich.
Weil aber die Einiger nach Ecke, die fehlen einfach.
Ja, aber bei Gladbach fehlen nicht nur Einiger nach Ecke.
Ach, Digga, da fehlt alles. Ich bin sehr gespannt, was da passiert im Sommer.
Hast du das mit Neuhaus am Wochenende mitbekommen?
Was passiert?
Neuhaus hat sich einen Elfer genommen, den er eigentlich nicht schießen sollte.
Der 94 oder sowas war
das, ne? Da waren klar 2 andere Schützen für eingeteilt.
Ach, und, was? Sag nicht mal ein Honorar.
Nee, Tschwanschara und Weigel, die beiden hatte er genannt, die eigentlich so in Frage gekommen wären, hatte ich Seoane genannt. Und Seoane hat sich irgendwie danach direkt umgedreht, so nach dem Elfer. Kann man jetzt reininterpretieren, was man will. Tschwanschara ist nach dem Spiel dann so kopfschütteln vom Platz gelaufen und Seoane hat im Interview gesagt, so, ja, er hat sich nicht an die Vorgaben gehalten. So, wenn er den nicht macht, dann wird es auf jeden Fall sehr ungemütlich für ihn und so. Also, da herrscht Eiszeit zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob Neuhaus nächste Woche nochmal ran darf.
Alter, wild. Aber ja. Wie geil, dass Neuhaus Besitzer als ausgekästigt. Ja, Mann. So, Digga. Ja. Schäfer, der Konkurrent hat Schwanscherer.
Ja, auf alles geschissen und schön 200 Punkte plus gemacht.
Ja.
Auf
ist ja, ey, Neuhaus zockt ja selbst auch Kickbase.
Ja, tut er. Ich bin, also, vielleicht ich wüsste gerne, ob er sich aufgestellt hat
am Wochenende. Ich wüsste auch gerne, ob seine Konkurrenz eventuell wirklich Schwanscherer hat. Schwanscherer.
Ja, wäre interessant zu wissen. Vielleicht kriegt man es ja irgendwie raus.
Kriegen wir hin, Mensch.
Ja.
Flankengott, nächste Kategorie. Mbabu, Juranovic und Meier Augsburg mit drin. Crazy. Mbabu mit 5 erfolgreichen Flanken. Jetzt auch alles, also Dribbelkönig und Flankenkönig oder Flankengott. Keine Werte, die wir jetzt irgendwie, wo wir Learnings rausziehen könnten. Aber aus der Lufthoheit. Er ist zurück. Letzte Woche schon die Lufthoheit regiert, diese Woche auch wieder drin. Audits. 15 Luftzweikämpfe gewonnen. Enormer Wert, 45 Punkte allein nur dadurch geholt. Er vor Lacroix, Martel und Bernardo. Hübers haben wir auch mit drin, auf Platz 5 habe ich noch dazu gepackt, weil Hübers auch einer ist, der jetzt gerade, wo Chabot auch so ein bisschen fraglich ist, ich glaube, es gab schon Entwarnungen, sollte ready sein. Aber trotzdem, Hübers hat mir sehr gut gefallen defensiv und ist für mich, glaube ich, auch unter 5 Millionen momentan echt noch ein Schnapper. Also das wollte ich nur noch erwähnen, dass auch er so eigentlich an Chabot Punkte rankommt, sie fast übertrifft letzten Wochen, obwohl ich eigentlich in meiner Wahrnehmung Chabot viel, viel geiler finde. Aber Kickbase-Punkte zeigen uns zuletzt eine andere Tendenz.
Ja, ich bin gespannt, wenn wir gleich über den nächsten Spieltag reden, was du da erwartest.
Machen wir weiter. Mensch, der Punkteschnitt von Leverkusen lag die Saison, glaube ich, so bei 1,7, 1,8 oder sowas, ja. Ne, was die hingelegt haben. Jetzt am Wochenende wieder 1,8. Problem ist, keiner der Top 10 Spieler diese Woche in der Passmaschine, was Rohpunkte angeht, kommt aus Leverkusen.
Das ist verrückt.
Granit Xhaka hat mit Kiste teilweise weniger Punkte gemacht als ohne Kiste.
Der hat dieses Jahr doch schon diesen 280er ohne Torbeteiligung gehabt, oder nicht? War da nicht so ein völlig wilder? Ja, ne?
Ey, ja, komplett. Also der hat jetzt 191 Punkte gemacht mit der Kiste bei einem 5-1. Hättest du mir gesagt, 5-1, Xhaka trifft 350 Punkte.
Der hat am 25. Spieltag gegen Wolfsburg ohne Torbeteiligung 360 Punkte gemacht. Also das ist einfach, du denkst, da ist ein Bug in der App. Das ist geisteskrank.
Das ist so geil.
Ja, aber ist wie es ist. Trotzdem war ich sehr, sehr froh, dass Xhaka einer der wenigen war, der am Wochenende erwartungsgemäß ran durfte. Da wurden nämlich, glaube ich, auch einige mit Tar und Co. gebrochen.
Ey, was ich aber geil fand dann aus neutraler Kickbase-Sicht, weil, ja, ich habe leider wenig Leverkusener und freue mich auch, wenn die mal nicht so geil punkten. Aber ich fand es irgendwie schön, dass dann Frimpong reingekommen ist, dass Frimpong, Schick und Boniface getroffen hat, wo du halt bei allen drei vom Spieler nicht wusstest, ob die überhaupt Spielzeit bekommen.
Ja, ja,
stimmt. Und das hat schon noch so ein paar Kickbase-Manager wahrscheinlich dann gesagt, so, fuck ey, ausgerastet bei der Aufstellungsbekanntgabe.
Ja, aber im Spiel dann mitgenommen.
Ey, alright. Und wenn du Loschek als Lückenfüller reingepackt hast mit 3 Assists, Junge, dann hast du, dann spielt Lotto heute.
Ja, wirklich.
Spielt nicht Lotto.
Was ich aber gerade noch sehe in der Passmaschine, mit Grilic, Kramaric und Kadarzabek auch drei Hoffenheimer dabei gewesen, ne? Also,
ja, ich kann mal vorlesen. Also wir haben Grilic, du hast schon gesagt, Grilic, Kramaric und Kadarzabek, drei Hoffenheimer in Top 10.
Gegen Leipzig.
Das ist stark. Auf der 1 Stiller mit 83 Punkten gegen Bayern. Also ganz komisch, gegen Leipzig, gegen Bayern wurde krass gepunktet. Und Lünen auf der 2, Werder Bremen, 74 Punkte. Also generell sind die Werte relativ schlecht. Du hast es mit Kadarzabek 54 Punkten, hast du den Top 10 gepackt. Naja. Also generell, Ballaktion in der gegnerischen Hälfte, diese Woche eher wenig. Wenig Handballfußball wurde gespielt.
Ja, true. Aber ich glaube, die Lünen und Stiller und Grilic und Co-Besitzer nehmen es gerne mit.
Willst du vielleicht das Kreativzentrum machen, Mensch?
Das kann ich gerne machen. Im Kreativzentrum ist nämlich auf der 1 mein neuer Liebling, der Marius.
Ach was?
Aha. Marius Bülter, 6 Aktionen, 60 Punkte. Arnold auch jemand gewesen, wo wir vorm Wochenende, ich glaube, wir hatten ihn sogar als Gamechanger letzte Woche für euch in der App, wo wir gesagt haben, ey, der wird am Wochenende, wenn Wolfsburg da so auftrumpft, wie wir es erwarten, ordentliche Punkte mitnehmen. Hat jetzt am Ende, glaube ich, irgendwie 180 oder so, auch ohne Torbeteiligung gemacht. 183, habe hier gerade nochmal nachgeschaut. Wolfsburg fast 2000 geknackt. Obwohl es gar kein großartig besonderes Spiel, ehrlicherweise, von Wolfsburg war. Also da hatte man eine gute Anfangsphase, ein, zwei Patzer auch von Darmstadt und dann war es relativ ereignisarm. Wädchen auf der 3 mit 5 Aktionen, 45 Punkten, auch hier nochmal auf dem Treppchen. Paslak ebenfalls 5 Aktionen, genauso wie Logic, beide auch 45 Punkte, ebenfalls 45. Ekitike, der in den letzten Wochen auch echt interessant geworden ist, finde ich. Also auch gegen die Großen, auch gegen Bayern und so die letzten Wochen schon ordentliche Partien gezeigt. Der Mann ist mittlerweile echt angekommen in Frankfurt und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber Frankfurt hat ihn ja auch schon zum teuersten Vereinseinkauf der Historie gemacht. Vor ein oder zwei Wochen hat ihn da schon fest verpflichtet. Könnte ein sehr spannender Spieler für nächstes Jahr werden.
Ey, vor allem, ich habe ihn auch im Einkaufswagen drin, aber weil wir gerade über ihn sprechen. Der trifft gegen Augsburg, gegen Bayern und gegen Leverkusen. Drei Spiele in Road trifft er. Und darf jetzt gegen Gladbach ran, die defensiv das labilste Team momentan der Liga gefühlt sind.
Also, okay, rein da.
Und dann gegen Leipzig. Und ey, wenn er gegen Bayern und gegen Bayer trifft, dann kann er auch gegen Leipzig treffen.
Ja.
Für mich so ein Spieler der letzten zwei Spiele, der nochmal was reißen könnte.
Safe. Also bin ich auch sehr gespannt. Und ist auch ein Spieler, der echt Spaß macht. Also so, da macht Spaß, dem zuzugucken, finde ich. Weil der technisch schon sehr beschlagen ist. Der traut sich auch viel. So Klassiker, was seine Tore angeht, waren jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen die Dinger, wo du mal einen Gegner stehen lässt und dann vielleicht mal aus der zweiten Reihe ein ganz gutes Ding setzt. Also ja, der macht echt Spaß. Da bin ich gespannt auf nächstes Jahr.
33. Spieltag, Bench. Über den wollen wir jetzt reden. Ich habe es schon angesprochen, Freitagabend FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Ich habe vorhin schon das YouTube-Format von uns produziert, Kickbase Kickoff, und habe darüber gesprochen, dass ich Mittelstädt und Mio nur zu 50% wieder sich in der Startelf sehe am Freitagabend. Gut ist, wir sehen es, aber da ich das Mittelstädt reinrotieren wird, würde ich behaupten, dass Stergiou momentan gesetzt ist und roh rausrotiert. Würdest du da mitgehen?
Ist spannend. Würde ich auch zu tendieren tatsächlich. Also Stergiou hat auch von Hoeneß jetzt nochmal explizit Lob nach dem Spiel bekommen. Hat gemeint, der hat eine enorme Entwicklung die letzten Wochen genommen. Hat sich ja jetzt auch mit dem Treffer gegen Bayern belohnt. Und generell wirklich sehr, sehr stabil die letzten Wochen. Und ja, so wie du es gesagt hast, würde ich es tatsächlich auch sehen. Also ich sehe schon im Mittelstädt wieder reinrotieren. Bei Mio ist es noch ein bisschen enger, glaube ich, was die Startelf angeht. Ja, vor allem
noch enger jetzt, finde ich. Du hast eigentlich Leben wieder gezockt und jetzt hast du Silas, der Ansprüche hat.
Ja, ja, jetzt hast du einen Jungen, der vielleicht Ansprüche hat. Richtig. Also deswegen, für Mio wird es, glaube ich, sehr eng. Den würde ich jetzt nicht riskieren unbedingt nächste Woche, wenn wir es nicht Freitagsabend sehen würden. Also dann seht ihr, ob ich es riskieren sollte oder nicht. Einpacken kann man auf jeden Fall. Würde aber auch dazu tendieren, dass Mittelstädt links, Stergiou hin rechts anfängt und dann tatsächlich Roh, auch wenn ich ihn eigentlich immer vorne gesehen habe von den 12., 13., 14. Leuten für die Defensive, jetzt vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist gegenüber Leonidas Stergiou. Und wenn wir schon gerade dabei waren, können wir noch einmal kurz über die Offensive sprechen. Jong und Silas habe ich mir als Namen noch notiert, die natürlich durch Scorer von der Bank gegen die Bayern jetzt mehr oder weniger die Matchwinner waren, gut auch Zug da nochmal reingebracht haben und sich vielleicht Chancen ausrechnen dürfen. Ich muss sagen, ich finde es sehr schwer, aber nicht unbedingt, weil ich sage, die müssten jetzt direkt starten nach der Performance. Ich glaube, dafür ist der Stuttgart-Kader auch einfach zu stark im Moment, dass halt ein so ein guter Joker-Einsatz dir dafür reicht, direkt reinzudrängen. Das Problem ist, die einzige Position, die ich eigentlich immer relativ oder als am vakantesten, sage ich mal, sehe, ist halt genau diese Position, die im Moment Leveling die letzten Spiele bekleidet hat, wo eigentlich Mio gesetzt war, der dann aber immer so ein Stück weit abgefallen ist in ein paar Spiele, wo er gestartet ist, wo ein Leveling jetzt teilweise sehr gute Spiele, teilweise aber auch sehr blasse Spiele gehabt hat, wo jetzt ein Silas und Jong auch beide spielen könnten. Deswegen finde ich, auf der Position musst du echt Freitag abwarten, mitnehmen, was geht, aber bei nichts auf jeden Fall zu sicher sein und mal einen Backup in der Hinterhand haben, weil da würde ich mich bei keinem so sehr dazu hinreißen lassen, ihn in den Startelf zu quatschen, wie es bei Stergiou tun würde.
Ja, fühle ich, finde ich gut. Und du hast ja noch Tipps aufgeschrieben, gerade wenn ich sehe, dass Augsburg das ist ein krasser Stat. Augsburg hat in den letzten drei Spielen 11 Gegentore kassiert.
Ja.
Und nur 2 geschossen. Also kompletter Negativtrend momentan. Die hatten eine geile Phase, wo sie echt stark performt haben. Die haben, glaube ich, 5 Spiele hintereinander gewonnen. Oder 4. Tatsächlich gegen Wolfsburg, Heidenheim, Darmstadt, Freiburg. Hatten dann echt einen Streak, wo wir gesagt haben, ey, Augsburg Richtung Europa. Ich glaube, Europa können sich abschmieren.
ist natürlich die Frage, wenn Platz 8 für Europa reicht, dann kann da bis Platz 12 noch Europa irgendwie erreichen und Augsburg ist dann auf Platz 9 im Moment immer noch absolut in der Verlosung, aber ja, ich gehe auch von der Niederlage jetzt gegen Stuttgart aus und dann wird es wahrscheinlich eng. Was sagst du denn, Ergebnistipp?
0-3.
War sogar auch mein erster Gedanke, weil ich bin gespannt, ob Augsburg weiterhin dieses krasse Pressing spielen will, was jetzt gegen Dortmund auch richtig in die Hose gegangen ist. So, da hast du ein paar Mal gemerkt, okay, wenn du wirklich mal einen Gegner hast, ich will jetzt nicht Dortmund irgendwie in den Himmel loben, aber sie sind halt schon ein Team, was eine Spielanlage hat, mit der du mal so ein Pressing relativ easy überspielen kannst, wenn du eine gute Staffette hast. Und Stuttgart ist das noch 10-mal mehr dieses Jahr. So, und wenn Augsburg versucht, dieses Pressing zu spielen, werden die da, glaube ich, gnadenlos untergehen und dann wäre auch mein Tipp so 0-3 gewesen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du jetzt auch ein Stück weit dann mal von diesem Ansatz abrückst, vielleicht versuchst, ein bisschen sicherer zu stehen und dann sage ich mal 0-2, damit wir nicht dieselben Tipps haben.
Mensch, das war die beste Überleitung für die Challenge diese Woche bei uns in der Kickbase-App, denn wir haben die FC Augsburg-Challenge diese Woche Scheiße. Bei uns. Wir sind die besten Promoter Deutschlands, Mensch. Und zwar haben wir die FC Augsburg-Challenge am Start in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg, der uns ein signiertes Trikot tatsächlich der FC Augsburg-Mannschaft zur Verfügung gestellt hat, dass ihr gewinnen könnt. Das ist der erste Platz der Challenge. Der zweite Platz sind 6 Monate Kickbase-Member-Abo. Was ihr machen müsst, ihr habt einen Link in den Shownotes oder auch in der Challenge-Übersicht innerhalb der Kickbase-App könnt ihr die FCA-Challenge finden. Dieser beitreten einen FC Augsburg-Spieler aussuchen, um den ihr euer Team baut. Und das ist ja quasi der Creme de la Creme des Kickbase-Sports. Wenn du denkst, eine Mannschaft verliert, wie wir jetzt von Augsburg am Freitagabend gegen Stuttgart, dann trotzdem noch den Spieler
aufzustellen,
der trotzdem geil punktet. Und Bench, jetzt die Frage mal direkt an dich.
Ich weiß ganz genau, wen ich stellen würde.
Kubek?
Ja. Es führt keinen Weg dran
vorbei. Okay, dann eine andere Frage. Welcher Feldspieler? Aha, jetzt sind wir in der Diskussion.
Ja, welcher Feldspieler? Und wahrscheinlich würde ich da dann sagen,
Jeffrey.
Entweder Meier für die Standards und hoffen, dass da mal irgendwie was passiert, so, dass du einen Scorer mitnehmen kannst. Oder ich hätte sogar bei Udo kein besseres Gefühl als bei Jorge Leo.
Echt?
Weil
Udo Kai hat ja Fehler vor Gegentor gegen Dortmund, oder?
Kann sein, aber Udo Kai ist für mich noch eher der wirklich mal, also kann auch, ist reines Gefühl, kann sogar durch Stats irgendwie widerlegt sein, aber da hätte ich irgendwie eher noch so das Bauchgefühl, dass da mal nach einem Standard was geht, dass der gut was aus der Luft fischt am Wochenende. Wäre aber also wirklich reines Bauchgefühl. Wahrscheinlich, wenn du es dir ganz nüchtern anguckst, müsstest du Jorge Leo stellen.
Arne Meyer echt nicht schlecht eigentlich, ne? Arne Meyer.
Aber ich glaube nicht dran, dass da großartig was passiert offensiv.
Glaube ich auch nicht.
Wenn, dann Arne Meyer.
Ja, tricky. Ich hätte gesagt, Demirovic kannst du eigentlich auch immer stellen.
Weil ja, aber Demirovic für das Geld dann in der Challenge.
Ja, aber hast du, also du hast trotzdem die Rotationsgefahr bei Bayern, bei Leverkusen. Oha. Und also von daher weiß ich nicht, ob das Geld benötigt.
Ja,
so Xavi fällt aus, so
ja,
Baumgartner kannst du aufstellen.
Ja, Wädchen.
Wädchen kannst du aufstellen. Da kannst du so teure Leute
ja,
sind gerade.
Ja,
du kriegst billige Punkte im Grunde genommen.
Ja, wenn du das Budget nicht brauchst, dann ist eigentlich wahrscheinlich Demirovic der No-Brainer. Wenn du da ordentlich Geld sparen willst, dann Kubek Nummer 1 oder halt einen Innenverteidiger stellen.
So sieht's aus. Das Ganze könnt ihr für euch auch entscheiden. Bench und ich werden da uns auch nochmal Gedanken machen in der FC Augsburg Challenge. Kommt rein, Link findet ihr auch in den Shownotes. Und wir machen weiter, Bench, mit dem nächsten Duell. Das ist das Samstagsspiel, Kellerduell. Köln gegen Union Berlin. Wer das als Einzelspiel guckt, ist entweder Köln-Fan, Union-Fan oder Fernbedienung ist kaputt.
Ja, oder so ein bisschen, wie nennt man das, wenn man so, wenn man Schmerzen genießt.
Ah, so ein Fetisch.
Ja, ja.
So sadomasische.
Sadomaso. Ich glaube, Sadomaso ist ist die Art des Auslebens. Also eine Art des Auslebens.
Google doch mal.
Dann kriege ich die nächsten 3 Tage nur noch komische Werbung.
Ja.
Nee, ich war bei Masochismus eben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob Masochisten gerne Schmerzen spüren oder gerne andere Schmerzen spüren sehen. Ist auch ein komisches Thema, lassen wir.
Sehr wild, dass wir darauf gekommen sind.
Wir gehen zu Köln gegen Union. Ja, irgendwo ist der Connect schon da im Moment, aber Köln und Union müssen beide auf alles spielen. Union jetzt am Wochenende absolute Big Points abgegeben nach Bochum. Deswegen jetzt 15. nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Mainzer. Und wenn man am Wochenende wirklich gegen Köln verlieren sollte, muss man auch am letzten Spieltag wahrscheinlich nochmal darum bangen, dass man direkt absteigt. So, deswegen, Union, könnte ich mir gut vorstellen, dass die in Köln einfach da auf den Punkt spielen werden, weil dann lässt du die hinter dir, hast zumindest auch wieder einen Punkt auf Mainz gesammelt. So, die werden nicht volles Risiko gehen. Köln ist 5 Punkte hinter Mainz, 6 Punkte hinter Union, hat auch ordentlich Torverhältnis aufzuholen Richtung Mainz. Also wenn es Punktgleichheit gäbe am Ende der Saison, dann kriegst du die auf jeden Fall nicht mehr. Und deswegen, Köln muss auf alles spielen. Ich muss aber sagen, die letzten 2-3 Spiele, wo sie eigentlich jedes Spiel schon auf volles Risiko gehen müssen, ist mir das immer zu wenig. So, der Kader ist dann vielleicht auch einfach nicht gut genug, um da richtig Powerfußball zu spielen oder richtig erkennen zu lassen, was es geht. So. Und man muss ja auch sagen, jetzt gegen Freiburg, so, man hat sich schon einige Möglichkeiten erspielt. Man war über Phasen des Spiels auch ein bisschen am Drücker. Aber so richtig das Gefühl, dass es um alles geht und man alles reinlegt, hatte ich irgendwie nicht bei Köln. Und so langsam bin ich auch so ein bisschen weg von diesem Take, den ich hatte, dass Köln da irgendwie jetzt am Ende echt nochmal auftritt. So, ich würde, wenn jetzt einfach ich schon mal meinen Tipp kurz abgebe und dich dann reden lasse, würde ich wahrscheinlich trotzdem auf so ein 2-1 für Köln gehen, aber eher Tendenz unentschieden als Tendenz klarer Köln-Sieg.
Ja, ey, sehe es genauso. Ich sehe sogar 0-0.
Echt?
Ich sehe da 0-0.
Boah, das wäre krank.
So.
Also 0-0.
So schlechte Offensivreihen zuletzt, ja. Wenn sie Chancen haben, die auch grottig Redlich. Vergeben.
Ja.
Ich sehe da einfach keine Qualität. Und ich glaube auch jetzt, ich glaube, Grote, U19-Trainer von Union, übernimmt jetzt.
Ja.
Wo soll der auf einmal die Qualität herbekommen, ja, in der Offensive? So, die werden mauern, die werden beide mit dem Punkt dahin gehen, Köln mit absteigen. Es wird Geheul in Köln. Ich freue mich enorm für die zweite Liga mit Köln nächstes Jahr. Aber für Union Berlin ist das wahrscheinlich ein überlebenswichtiger Punkt hinten raus.
Jetzt, wo du ja auch selber nächstes Jahr Teil der zweiten Liga wahrscheinlich bist.
Ne? Hoffentlich, nach Samstagabend. Das war big. Das war auch der Grund, warum ich übrigens keinen Fußball sehen konnte am Samstag.
Ja, das ist auch in Ordnung, glaube ich. Ich wollte irgendwas noch gerade dazu sagen.
Da gibt es nichts mehr zu sagen, Mensch. Da
hast du doch, ich wollte
kaum
sagen,
Kickbase-Relevanz.
Ich bin mir zu 100% sicher, es gibt kein 0-0.
Okay. Ich habe keinen Bock auf Wetten.
Gladbach, nee, weil ich glaube, am Ende musst du halt, also als Köln, wenn es wirklich 0-0 am Ende steht, Digga, dann wird der Torhüter bei den Standards mit vorne sein. Dann so 0-0 bringt ja nichts. Du hast 5 Punkte Rückstand. Du musst einen Dreier holen, um überhaupt die Chance zu haben.
Digga, die haben es nicht geschafft, über 90 Minuten gegen Darmstadt ein Tor zu machen. Wie wollen die gegen Union?
Ja, aber du machst halt auf und dann kontert Union die aus. Meine ich so. Ja, es wird halt kein 0-0, glaube ich, weil du wirklich ja alles in 16er vom Gegner dann prügelt irgendwann. Aber ja, anderes Thema. Wir rechnen beide mit keinem allzu wilden Spiel, weil einfach die fußballerischen Kompetenzen leider ziemlich begrenzt
sind. Zum Glück ist in der Konferenz, zum Glück kein Einzelspiel.
Ja.
Gladbach gegen Frankfurt. Das wäre ein geiles Einzelspiel, glaube ich. Da geht es offensiv zu. Beide momentan Abwehrketten, die ungern zu Null spielen oder selten zu Null spielen, sehen keine große Rotation. Ich glaube, die Startelf sind relativ leicht zu predikten. Tipp von mir, 3-2 Frankfurt.
Boah. Ich glaube, das sind die beiden Teams, die mich im Moment am krassesten enttäuschen von dem, was eigentlich im Kader stecken müsste und was sie auf den Platz bringen dieses Jahr. Bei Köln habe ich das Gefühl, ich bin immer ein bisschen zu hart, wie ich über sie herziehe.
Du hast letztens gesagt, du magst sie auch gar nicht, die Fans.
Nee, aber so, ich habe das Gefühl, ich bin immer ein bisschen zu hart, wenn ich die ganze Zeit sage, so ja, da kommt nichts, aber am Ende des Tages sind sie halt irgendwie ziemlich sicher auf Platz 6 und trudeln da in aller Seelenruhe auf die europäischen Plätze ein. So schlecht kann es ja nicht sein, aber da hat man halt irgendwie mehr erwartet und oft sind es auch Punkte, die jetzt nicht so dolle erspielt sind. Ich könnte mir trotzdem ähnlich wie du vorstellen, dass da am Wochenende einiges passiert, weil eben Gladbach auch, also Kraut und Rüben teilweise defensiv ist, trotzdem offensiv ein bisschen was auf die Kette kriegt. Ich gehe aber mit einem 2-2. Ich sehe da keinen Sieger.
Ja, also für Frankfurt ist ja eh gelaufen eigentlich. So, die
werden, ja, ja, nach oben nichts, nach unten nichts. Ja, so, und Gladbach muss aber halt wirklich noch
ein, zwei Pünktchen holen. Aber du merkst ja auch in der zweiten Liga, am Wochenende hast du es super gemerkt, dass Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht, die haben hinten aufgemacht.
Ja, ja.
So, da ist Offensivfeuerwerk. Elversberg Hertha, krass, 4-3 oder sowas hinten raus. Also, ich glaube, das werden wir immer öfter sehen. Wir sehen auch jetzt am Spieltag, haben wir auch schon gesehen, dass Mannschaften, die, also Dortmund in der Liga, das kann für Mannschaften gut sein, das kann aber auch schlecht sein, aber auf jeden Fall ist es für die Offensive eigentlich immer gut und für die Defensive ist es meistens,
wenn das Spiel offener ist,
suboptimal. Ja. Ja.
Ganz kurz vielleicht noch, damit wir es jetzt nicht vergessen an der Stelle, wir wollten ja vor allem auch so auf Rotationen heute schauen. Wenn wir jetzt, also bei Stuttgart hatten wir darüber gesprochen, Köln gegen Union und Gladbach gegen Frankfurt, geht es für die Teams um zu viel, als dass ich da irgendwas erwarte. Können wir ganz einfach, glaube ich, abmoderieren, werden alle Top 11 natürlich spielen. Freiburg gegen Heidenheim, Janni.
Boah.
Boah.
Also, wie Freiburg zuletzt zockt, ist für mich im, also offensiv so schwach.
Ist eine Frechheit.
Nee, es ist keine Frechheit, aber es ist schade. Es ist schade um das Potenzial, was Freiburg
eigentlich hat. Du bist nicht sauer, du bist einfach nur enttäuscht.
Genau, ich bin wirklich so. Als ehemaliger Griffo-Besitzer, als momentaner Höhler-Besitzer, ich rechne mir nicht mehr viel aus. Ich erwarte nicht mehr viel und wäre für mich auch ein Spiel, was genauso gut 0-0 ausgehen kann wie Köln gegen Union Berlin.
Also wenn es nach dir geht, wird das eine ziemlich beschissene
Konferenz. Es wird eine scheiß Konferenz. Nehmt euch was anderes vor Samstag.
Boah, ich bin gespannt. Also ich hatte mir nur notiert, beide, also das kannst du ja bei der halben Liga im Moment sagen, irgendwie im Rennen noch um die europäische Quali. Also selbst Heidenheim, obwohl die Punkteausbeute zuletzt echt nicht mehr so berauschend war, 38 Punkte, Köln, Hoffenheim 8er mit 40. Also da ist noch alles drin, Torverhältnis relativ ordentlich, was da die Teams drumherum angeht. Deswegen, da werden auch beide, lassen jetzt nicht unbedingt große Rotation vermuten. Bei Freiburg ist auch einfach die Möglichkeit der Rotation generell ziemlich klein. Heidenheim wird Top 11 spielen, also da erwarte ich nichts. Ergebnistipp würde ich jetzt trotzdem einfach mal sagen, setzt sich Freiburg dann mal wieder durch vom Gefühl her und schlägt Heidenheim 2-1.
Ja, kann wirklich gut sein, weil auch Kleindienst gesperrt ist, fünfte gelbe Karte. Ja. So, da fehlt halt auch einfach der Zielspieler. Also es kann schon ein Vorteil Freiburg sein und könnte eventuell dann die Sicherung des, was ist, siebter Platz dann eventuell sein, je nachdem wie Hoffenheim und Augsburg performen.
Yes. Leipzig-Bremen.
Leipzig-Bremen ist leider inzwischen nicht mehr so geil aus Kickbase-Sicht, weil Bremen mal kacke war und Leipzig eigentlich immer noch gut ist, mir aber in Hoffenheim so ein bisschen Sorgen verhalten ist, sich gezaubert hat. Und Xavi fehlt. Bedeutet, du hast aus Kickbase-Sicht Baumgartner als Riesen-Upside, wo du weißt, der startet für, glaube ich, drei Fahrzeugquetsche momentan. Und du hast aber Bremen als Spielverderber. Ich finde es also wahrscheinlich so das attraktivste Spiel der Konferenz, wahrscheinlich aus neutralster Sicht. Aus Kickbase-Sicht eine sichere Sache, weil du keine Rotation siehst. Leipzig wird Top 11 spielen, halt mit Baumgartner dann. Werder wird genauso weitermachen. Mein Tipp wäre trotzdem ein 3-1 Leipzig.
Ja, ich wäre jetzt mit 2-0 gegangen. Ich glaube ähnlich. Auch so. Ja, bei Bremen, also die machen es teilweise gut, aber trotzdem ist es halt noch eine Truppe, die einfach maximal gesichertes Bundesliga-Mittelfeld für mich dieses Jahr ist. Und da ist dann einfach die Qualität von Leipzig zu groß. Aber als ich mir die Tabelle angeschaut habe und wo ich eben gesagt habe, bei der halben Liga kann man ja noch sagen, die schielen Richtung Europa. Es ist absolut geisteskrank. Nach der Phase, die Bremen hatte, nachdem die ja 3-4 Spiele gewonnen hatten, dann eigentlich man, also in Bremen gibt es ja auch nur entweder wir spielen Europa nächstes Jahr oder wir steigen ab, so gefühlt. Und wo dann sich so ein bisschen dieser Europa-Traum eröffnet hat, haben die ja gar nichts mehr geholt. Und dann hat man ja wirklich nochmal schauen müssen, okay, man muss irgendwie die Klasse jetzt möglichst fix sichern. Und jetzt ist auch Bremen mit 38 Punkten nur noch 2 Punkte hinter Hoffenheim, 3 hinter Freiburg. Also das ist wirklich so eng. Und das ist halt das, was mir jetzt echt nochmal so ein bisschen, also was mir auch fürs Wochenende das Gefühl gibt, könnte vielleicht doch eine ganz geile Konferenz werden. Weil sonst hast du zu dem Zeitpunkt echt so 4, 5, 6 Teams, wo du sagst, ja gut, geht nach oben nichts, geht nach unten nichts, so, ne? Jetzt am Wochenende hast du aber in wirklich jedem Spiel entweder Abstiegskampf oder halt Kampf um Europa, weil gefühlt jeder da noch mitmischen kann. Und du hast da so kranke Durchschnittsmannschaften, also Augsburg und Heidenheim vor dir zu haben und dann Hoffenheim halt auf 2 Abstand, das ist absolut realistisch. Wenn Bremen am Wochenende gewinnt, Heidenheim und Augsburg nichts holen, dann bist du auf einmal Anwärter Nummer 1, wenn Hoffenheim da ein Spiel noch liegen lässt. So. Deswegen, die werden schon auf alles spielen, ich sehe aber einfach die Qualität nicht und deswegen sage ich, Leipzig zieht das relativ souverän 2-0 zu Hause.
Das ist auch verrückt. Bevor Bremen angefangen hat, die haben ja vor dem Stuttgart-Spiel bei Abschiedskampf.
Ja.
Bis zum 29. Spieltag. Ja. Gewinnst du 2 Spiele, auf einmal kämpfst du um Europa.
Es ist Wahnsinn.
Schöner Jahr. Fußball.
Ja, es ist krass. Aber hast du letzte Woche die Episode mit Anton gehört?
Nee.
Da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, was es für eine eventuell bessere Lösung geben könnte, wie die europäischen Plätze verteilt werden. Weil wir beide halt zu der Ansicht gekommen sind. Zuschauerschnitt. Nee, ja, dann wird Deutschland sehr gut dabei. Weil wir beide zu der Ansicht gekommen sind, guck mal, dieses Jahr hat Deutschland ja am Ende des Tages so viele Plätze, weil Leverkusen, Bayern, Dortmund overperformen. So. Aber ja nicht, weil das Bundesliga-Mittelfeld, was am Ende davon profitiert, irgendwie gut performt. Und deswegen macht es eigentlich halt viel mehr Sinn, wenn du irgendwie so einen Koeffizienten bildest, wo du sagst, okay, wenn Dortmund und Bayern jetzt in der Champions League so und so weit kommen, dann wandelst du vielleicht eher einen Euroleague in den Champions League Platz um, dass du einen Starter mehr hast, damit die Teams, die da performen, auch relativ wahrscheinlich da davon profitieren direkt und nicht halt sozusagen die Liga und Teams wie Bremen, die vor 2 Wochen noch gegen den Abstieg gespielt haben und jetzt halt mal 3 gute Wochen haben. Ist aber, glaube ich, also ist kein Thema für jetzt hier. Haben wir aber letzte Woche mal so angedacht und das, also, wenn ich sehe, wer da wirklich noch um Europa mitspielt, dann bestärkt mich das nur. Wenn du jetzt, also, ist sehr weit hergeholt, aber Wolfsburg ist 3 Punkte von Platz 8 im Moment weg. Die spielen, also, das ist sogar von den schwachen Saisons der letzten Jahre, ist das noch die schwächste, die ich auf dem Schirm habe.
Hasenhüttl hat er ausgerufen, Kampf für Europa ist eröffnet.
Hat er wirklich?
Ja, hat er wirklich.
Hat er nicht?
Hat er wirklich, doch. Nach dem 3-0 kannst du mal machen.
Alter. Ja, geisteskrank. Lass uns über das nächste Spiel sprechen.
Aber schöner Ansatz, gebe ich dir recht. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ist ein Horizont, den ich noch nicht erblickt habe.
Ja, dann mach dir mal Gedanken.
Ich mach wieder Scheuklappen auf. Ich habe keinen Bock drüber nachzudenken. Ja, ich akzeptiere es einfach.
Verstehe ich.
Du bist ein Nordkorea-Style. Einfach so, ey.
Einfach machen.
Wir leben hier. Und
ihr nicht.
Genau, richtig. Mainz 05 gegen Dortmund ist das typische Topspiel. Und Mainz muss im Grunde genommen punkten. Und Dortmund, hast du schon gesagt, wird sehr wahrscheinlich die Rotationsmaschine anschmeißen. Bench, du antizipierst, glaube ich, noch mehr Rotation als ich.
Ja.
Vielleicht wird es so ein Mittelding, aber ich glaube, dass rotiert wird, sind wir uns auf jeden Fall sicher. Bei Mainz kommen auf jeden Fall Amiri und Gruder zurück, was, glaube ich, wichtig ist. Ich habe am Wochenende die Statistiken mir mal angeschaut. Ich glaube, Amiri fehlte und dieser Move, dass Chor neben Barrero gerückt ist, das war kein solides Mittelfeld. So,
nee.
Ich glaube, Chor wird wieder in die Zentrale gehen, Amiri rein, Ballführer. Und Ajorg hat auch nur noch einen Schatten seiner selbst da vorne. Also ich glaube, der wird wieder rausrotieren. Burkhardt vorne rein.
Naja, Wieger hat die Wochen davor.
Top-Besetzung, glaube ich, wichtig jetzt für Mainz 05. Da in den finalen Wochen ist, glaube ich, ich glaube, der Ausgang dieses Spiels ist von Dortmunds Rotation abhängig.
Das kann sehr gut sein.
Weil wenn die da mit Top-11 auflaufen, die Top-11 funktioniert momentan, dann wird der Mainz nichts holen.
Aber ich sage dir ganz ehrlich, Dortmund zu Hause ist immer noch mal was anderes, aber Dortmund-Auswärtsspiel in Mainz vor 1-2 Wochen, hätte ich gesagt, jetzt nicht 50-50, dafür ist die Qualität in Dortmunds Kader dann schon zu groß, aber hätte ich trotzdem gesagt, hat Mainz eine realistische Chance. Und ich habe ein bisschen Angst davor, oder ich versuche es ein bisschen zu vermeiden, dass man sich jetzt von diesem schwächeren Mainzer Spiel mal wieder am Wochenende und von dieser Gala von Dortmund halt krass blenden lässt. Weil was die Form davor anging, waren beide eigentlich sehr solide unterwegs. Und wenn du dann sagst, ja okay, Rotation am Wochenende könnte wieder ein Thema bei Dortmund sein, dann ist das für mich echt fast ein 50-50-Spiel, wenn du damit rechnest, dass da 5-6 Positionen wieder ausgetauscht werden.
Ja, aber die haben ja auch davor gegen Köln und gegen Freiburg in Bestbesetzung gespielt und auch nur 1-1 und spielerisch ist auch nicht mehr so überzeugt.
Ja,
ich glaube,
ja.
So der Hype ist ein bisschen vorbei bei Mainz 05, zu einer Phase, die echt kritisch kommt jetzt.
Ja, vor allem, da haben wir letzte Woche noch drüber geredet, oder vorletzte, ich glaube, wir waren das im Podcast, dass wir gesagt haben, die mussten eigentlich das Wochenende darauf gewinnen, weil dann kommen halt Dortmund, ich glaube, Leipzig
haben Wolfsburg
oder so. Ja, okay, dann
die halt auch um Europa kämpfen.
Die um Europa kämpfen.
Richtig.
Nee, aber jetzt ist es halt echt die Situation so gekommen, vorher hatte man immer das Gefühl, ja, okay, die holen ihre Punkte und werden dann schon irgendwie frühzeitig da unten einigermaßen raus sein. Jetzt hast du halt 1-2 Spiele abgegeben, die du hättest gewinnen wollen, müssen, sollen, wie auch immer. Und hängst da eben auf Platz 16. Und deswegen bist du schon fast verdammt dazu, am Wochenende gegen Dortmund zu punkten. Ich bin sehr gespannt. Sehe es aber auf jeden Fall als eine Partie, die relativ ausgeglichen sein dürfte, wo ich jetzt einen Teufel tun würde und sagen würde, ey, am Wochenende auf jeden Fall auf die Dortmunder gehen, die reinrotieren. Sehe ich einfach nicht so eine kranke Upside in Mainz.
Boah, ich bin generell sehr gespannt nach Spieltag 34 Relegation, eventuell ja Mainz oder Union gegen sehr wahrscheinlich Düsseldorf.
Ja.
Das sind beides Teams, die Fußball spielen können. Also Mainz-Düsseldorf, glaube ich, noch anschaulicher als Union-Düsseldorf. Ja, weil ich glaube, Union-Düsseldorf wird gemauert
wird von Schlacht.
Union.
Ja.
Bei Mainz-Düsseldorf, ich glaube, das wäre für neutralen Zuschauer mit so ein bisschen Amiri versus Appelkamp.
Ja.
Chollis versus Burkhardt.
Ja, ja, ja.
Ganz geil. So Jordi Device, lass mal Jordi Device gegen Ajorg ins Kopfballduell gehen, Digga. Da kannst du direkt schon mal die.
Urknall einfach.
Kannst du direkt schon mal die Tacker-Gerät rausholen.
Ja, das war auch krank bei Dyer am Wochenende, der ja dann zur Halbzeit rausgenommen wurde. Platzwunde, dann irgendwie 10, 15 Minuten später, da dachte ich echt, der ist komplett krank im Kopf. 10, 15 Minuten später. Abpraller im 16er, Girassi nimmt den Volley, 120 km/h wirklich komplett draufgezimmert, an Neuer vorbei, was macht Dyer? Hält den Kopf rein, genau an der Stelle, wo der davor die Platzwunde, den kleinen Cut hatte, direkt wieder komplett aufgeplatzt, ganzes Gesicht
blutig. Ja, manche Menschen haben es verdient, einfach das Fußballergehalt zu bekommen.
Ja, wirklich, und Dyer ist einer davon.
Der verdient wahrscheinlich noch nicht mal so viel bei den Bayern.
Ja, noch nicht mal so viel ist relativ, aber ja. Darmstadt-Hoffenheim.
Ja, rauf auf die Hoffenheimer.
Ja. Also würde ich auch sagen, vielleicht da zur Rotation, wir haben es ja jetzt in allen Partien irgendwie so ein bisschen mitgenommen, das Thema. Darmstadt, wenn sie die Möglichkeit hätten, viel zu rotieren, würden sie es tun jetzt, glaube ich. So, man hat am Wochenende gesehen, Bruns Zöllner kriegt mal seinen Spielschuhen auf die Bank. Es ist aber halt auch einfach so, dass da wirklich nicht mehr viel in zweiter Reihe unterwegs ist. So, ja, es kann jetzt passieren, dass ein Pfeiffer mal wieder spielt. Ja, es kann vielleicht sogar passieren, dass ein Torsiello nochmal sein Spiel bekommt, aber du hast einfach nicht mehr die Breite in dem Kader, dass du sagen kannst, ja, da werden jetzt sechs, sieben Positionen verändert. So, deswegen, ja, bei Darmstadt zwei, drei Veränderungen würde ich schon erwarten, welches dann werden, ja, besprechen wir auf jeden Fall Freitag nochmal näher, aber ist jetzt ja auch kein Team, wo ich sage, pack die ein, weil die dann am Wochenende spielen, also da kostet ja auch die Hälfte der Startelf, Jungs, nur 500.000 und ich erwarte nicht viel gegen Hoffenheim am Wochenende.
Ja, ist korrekt. Ich finde es gut, dass in der Bundesliga, dass es bei so vielen Teams noch um was geht, weil, um mal wieder die Brücke zur zweiten Liga zu schlagen, Karlsruhe, Aichner letzte Woche auf PK angekündigt, jo, wir werden rotieren, so unser zweiter Torhüter wird auch nochmal ein Spiel bekommen. Ja. So, ja. Wann?
Ja.
Wann? So, und ich bin froh, dass es in der ersten Liga momentan sich noch echt in Grenzen hält mit der Rotation von Vereinen, wo wir es bei denen, also es gibt wenig Vereine, bei denen es um nichts mehr geht. Und ja, das ist, glaube ich, ein Vorteil für uns Kickbase-Manager.
Ja, auf Hoffenheimer Seite, wir haben schon ein, zwei Mal über ihn gesprochen, glaube ich, hat sich Bülter jetzt schon ins...
er ist so geil, Bench, sag's doch
einfach. Nein, aber es ist halt einfach ein günstiger Starter gegen Darmstadt nächste Woche.
Also, 300 Millionen auf jeden Fall wert, safe, gebe ich dir recht.
So, den musst du mitnehmen, ansonsten so die Stachs, Kramaric und Co., ja, sind glaube ich, Jungs, die ihr auf jeden Fall stellen müsst. Ich weiß nicht, ob wir bei Stach mal wieder die nächste Überraschung kriegen, aber...
Turmschuh nach fünfter Gelben Karte wieder zurück.
Ja, aber eigentlich mit der Qualität, also Stach würde ich riskieren. Du hast viele Teams am Wochenende, wo du eh von Rotation ausgehen musst. Bei Hoffenheim vielleicht eher weniger, dann ist es so den Mini-Gamble schon mal wert, einen Stach zu stellen, Kramaric auf jeden Fall mitzunehmen, ja, Grilic, ein, zwei andere Personalien, aber ansonsten Hoffenheimer mitnehmen, Darmstädter, scheißegal, dass sie günstig sind, scheißegal, dass er rotiert wird, da ist jetzt nicht mega viel zu erwarten. Selbst wenn sie uns überraschen, ist das so ein Ding, das antizipierst du halt vorher nicht, machst du nichts.
Akpoguma hat gestartet am Wochenende, kannst du auch noch mitnehmen.
Ja, kannst du auch noch mitnehmen. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, warum der gestartet ist gegenüber Brooks und Drexler, habe ich auch nichts zu gelesen.
Hat es aber gar nicht schlecht gemacht.
Ja, kannst du auf jeden Fall auch einpacken.
1-1 gegen Leipzig, da machst du, glaube ich, nicht viel an der Startelf.
Ja, vor allem auch echt ordentliches Spiel gemacht, ne?
Ja.
Tipp, Darmstadt-Hoffenheim?
0-3 Kramaric MVP.
Hör dir nochmal deinen Tipp an. Darmstadt gegen Hoffenheim? 0-3? Weißt du, wann Matarazzo das letzte Mal zu 0 mit Hoffenheim gespielt hat? Ich glaube, da gab es noch Dinosaurier. Also das ist so lange her. Ich glaube, der hat irgendwie, ich habe letzte Woche noch, hatten wir ein Reel, glaube ich, drüber. Der hat, ich meine, in den letzten 70, 75 Spielen
Fünfter
hat er einmal
Spieltag.
Zu 0 gespielt.
Fünfter Spieltag, 2-0 gegen Union Berlin.
Ja, und du kannst mal weiter zurückgehen. Letzte Saison war da auch nichts bei.
Ja, okay.
Also das ist geisteskrank. Ist ja, ich sage 1-3.
Ist ja völlig Quatsch, das hier zu 0. Doch, ich sag zu 0.
Ja, okay.
Ich sag mal zu 0. Ist ja auch scheißegal, jetzt, wenn es so kommt. Aber ich kann mir, also ich sehe halt nicht, dass Darmstadt irgendwie gefährlich wird. So, da geht, die Hälfte der Mannschaft ist schon irgendwie bei anderen Vereinen unter. So, wo ist die Motivation?
Ja, aber trotzdem, ich glaube, die machen einen, weil gegen Hoffenheim machst du immer einen zu Hause Böllenfalltor nochmal verabschieden.
Weil die haben wenig zugelassen gegen Leipzig. Die haben wenig zugelassen.
Ja, passt. Ich sag 1-3, du sagst 0-3. Wir machen weiter mit Bayern-Wolfsburg.
6-0.
6-0. Ja, ey, Wolfsburg spielt um Europa, wird dir nicht viel helfen, glaube ich auch. Auch da halt ein bisschen Vorsicht, ne, wegen CL, wir haben eben schon drüber gesprochen, De Ligt, so, wenn er CL 90 macht, was kann er am Wochenende und so weiter und so fort. Aber im Rahmen dessen, was man antizipieren kann, wirst du am Wochenende riskieren müssen. Weil Wolfsburg, wie gesagt, am Wochenende viele Punkte, aber jetzt auch kein berauschendes Spiel gemacht. Ich glaube, da wirst du halt einfach, du wirst untergehen in München. Du wirst da nicht großartig mitspielen. Du wirst einfach auch zu unsicher sein nach dieser Saison und der Rückserie, dass du da eine gute Rolle spielst und überraschen kannst. Ich glaube, auch klare Nummer und wird auch irgendwie 3-4-0 Bayern sehen.
Ey, letztes Heimspiel der Saison. Sonntag in München, 22 Grad. Ey, Mensch, das ist genau das Spiel, wo Bayern 5-6-0 gewinnt.
So, einfach, weil sie dann Spaß haben.
Genau, letztes Heimspiel, diese Torhymne wird da 6-mal ballern.
Ja,
Wolfsburg-Historie in München auch nicht gut.
Ja, stimmt.
Also ich sehe da, in meinem Kopf ist einfach ein 5-6-0. Ja. Das kriegst du auch nicht mehr raus bis Freitag.
Sehr gut. Letztes Spiel, Bochum-Leverkusen. Siehst du das auch so deutlich?
Nee.
Sondern?
Ein bisschen enger. Ja, weil Bochum auch so...
Ganz kurz, weißt du, wie du gerade geredet hast? Kennst du diesen kleinen Jungen, das ist so ein Meme, wo ihn die Mutter so fragt, ich weiß nicht, wie er heißt, wir nennen ihn jetzt Leon. Leon, hast du in die Hose gemacht? Nein. Und dann sagt sie so, wirklich nicht? Und er so, doch. Und fängt so an zu heulen. Und genau so hast du dich gerade angehört. Und du meinst, bisschen enger.
Ja, weil man ist sich nicht mehr so sicher.
Ja.
Man ist sich nicht mehr sicher, weil Bochum echt so ein bisschen Favoritenschreck war schon dieses Jahr und so ein Heimspiel 17:30 hat leider kein Flutlicht. So unter Flutlicht hätte ich gesagt 1-1.
Ja.
Dadurch, dass es jetzt nicht Flutlicht ist, und ich glaube wirklich, ich liebe diese externen Faktoren. So, dadurch, dass es kein Flutlicht ist, gewinnt Bayer Leverkusen 1-2. Trotzdem enge Kiste, wird wieder ein bisschen rotiert.
Ja.
Typisches Leverkusen, so, die verlieren
auch nicht in Bochum. Auch ekliges Spiel trotzdem, ja, glaube ich auch. Das Ding ist, Bochum halt am Wochenende, also big Points geholt wirklich, ne? Jetzt 3 vor Union, 4 vor Mainz. Also, wenn Mainz am Wochenende nicht punktet, bist du durch, so. Wirst deswegen halt aber, glaube ich, vor allem, also versuchen wirklich auf einen
du Punkt weißt ja schon so am Sonntag, ob du durch bist oder nicht.
Stimmt, du weißt am Sonntag, ob du durch bist.
Digga, das Big
wenn und Mainz spielt gegen Dortmund.
Stell dir vor, das ist, Alter, wenn Bochum Klassenerhalt hat, ist das ein 3-7.
Ja, wirklich.
Boah, geil. Hätte ich ja Bock drauf. Hoffentlich gewinnt Dortmund
am Abend. Sonntagabend entscheiden sich alle Ligen am Wochenende. Ja,
geil.
Freu mich am Ende, drauf. Am Ende kackt die Ente und der kleine Junge.
Richtig. Stark, Mensch. Ja.
Alright.
Schön.
Also Ergebnistipp von dir, 3-7.
3-7, wenn Union und Mainz nicht gewinnen. Das ist, glaube ich, das Szenario, ne?
Ja.
Ja.
Ich sage Back-to-Back 1-5.
1-5. Strong. Wer wird der Kramaric dann tatsächlich MVP oder wird es jemand anders? Weil dann wird es ja irgendein Bayern-Spieler und ein Bayern-Spieler.
Kramaric, hast du gerade gesagt?
Ich habe doch gesagt, Kramaric wird MVP.
Ah, habe ich nicht mitbekommen.
Bei 0-3, also wo du...
Ah, ja. Ja, jetzt bin ich
wieder. Aber ich glaube jetzt, also realistisch gesehen, wird es irgendjemand von Bayern oder von Bayern halt.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich gucke gerade noch so durch die Partien, wo ich irgendwie einen Hot-Take mir zusammenbasteln kann, aber sehe ich nicht so richtig.
Muss ja auch kein Hot-Take sein.
Nee, ja, wird schon in den Partien sein. Und dann bin ich mir aber bei Bayern zu Hause noch sicherer. Vor allem, wenn Bochum vielleicht doch noch punkten muss am Sonntag. Und dann sage ich, dann wird's Thomas Müller mit 341.
Das ist random.
Das ist sehr random. Ich weiß, also, ich bin nicht mehr sicher, ob der spielt am Wochenende, aber wenn, dann geht da was.
Ja, kann schon sein. Also ich glaube, Champions League schaltet er nicht.
Ja, dann, also kann sehr gut sein.
Obwohl, doch. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, wie fit die Leute da sind gerade.
Ja, du wirst einen Sané...
Gnabry jetzt gestartet, können eigentlich nochmal starten.
Ja, du wirst einen Sané hoffentlich wieder fit kriegen. Musiala ist wieder eingestiegen.
Ja, also, Müller startet nicht in der Champions League.
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er von der Bank kommt, ja.
Gnabry trifft ja auch leider Tuchel. Nee, ja, war ein Spiel.
Ja, verkackt.
Ja, aber Law of Attraction, ich fand es gar nicht so schlecht. Law of Attraction, wenn du dir einredest, dass du triffst.
Ja, ja.
Dann triffst du.
Ach, hast du aber nicht.
Ja, weil nur Tuchel sich eingeredet hat, aber Gnabry nicht.
Nee. Scheiße, ja.
Richtig.
Janni, Mental Coach.
Boah, Kevin Trapp wird MVP am nächsten Wochenende. Zwei neuer Keeper, ich habe Damen abgegeben. Kevin Trapp, meine neue Nummer 1.
Ja, ich bin gespannt. Gegen wen nochmal?
Gladbach. Auf keinen Fall spielt er zu 0.
Wow, aber auf keinen Fall, ja. Ich bin gespannt. Wenn Kevin Trapp am Wochenende
MVP wird, Digga, bitte nicht. Ja, okay, Love Attraction. Nee, Love Attraction wäre, wenn ich es wirklich glauben würde. Ich glaube es ja nicht.
Doch, du musst es jetzt glauben.
Ja, zu spät jetzt.
So, das ist wie Lautern Pokalfinale. Musst du auch glauben.
Ja, ich glaube wirklich.
Ja, ich weiß. So, und genau so diesen Glauben musst du jetzt replizieren
darauf. Ja, geht nicht.
Doch.
Das kann ich nicht so
tief. Es geht.
Es ist nicht so tief drin.
Ja, okay.
Weil ich war wirklich, Bench, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast live gesagt habe. Lautern spielt 40 Mal gegen Bayer Leverkusen. 40 Mal.
Ja, ja.
Ein Spiel gewinnen wir.
Und das ist jetzt.
Und das könnte das Ding in Berlin sein.
Es wäre so krank, auch wenn wirklich Leverkusen da diese Invincible Season
es ist sau unwahrscheinlich.
Gegen Lautern verliert.
Es ist sau unwahrscheinlich, aber ich sag dir...
Boah, wäre das krank.
Ey, wir dürfen nicht zu viel drüber reden. Ich kann mich da, ich verstricke mich.
Hast du, eine Interessensfrage, du bist ja in Berlin beim Pokalfinale.
Ja.
Hast du irgendwie, also ist einziger Programmpunkt, ja okay, zu dem Spiel, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Fanmarsch vorher oder so und nachher einfach so gucken, wie das Spiel läuft, gucken, was danach geht, oder habt ihr Pläne, wie es danach weitergeht?
Also, boah, das wird ein langer Podcast. Das
ist eine gute Frage.
Also, ich reise ja schon vorher nach Berlin. Ja. Ich werde also spätestens am Freitag vom Pokalfinale in Berlin sein. Das ist ein Fanfest, wo ich am Start sein werde. Auf jeden Fall bin mit meinem Vater da. Mein Vater hat jetzt gerade ein neues Knie bekommen.
Oh.
Das wird auch viel entscheiden, wie seine Reha momentan läuft, wie viel wir schon machen können.
Ja.
Eventuell machen wir auch so ein bisschen, also mein Vater ist in Berlin geboren auch. Der hat da, glaube ich, die ersten 2 Jahre seines Lebens gelebt.
Mhm.
Wir haben auch noch Verwandtschaft da, eventuell wird da mal besucht.
Da noch dabei.
Aber ab Freitag dann auf jeden Fall, Freitag voller Vogel, also Fanfest, Freitag.
Ja.
Freitag auch kein Alkohol.
Ja.
So, ey, stay clean, Samstag wichtiger Tag. Ich werde mich auch nicht, also werde kaum Alkohol konsumieren,
höchstens
Nachspiel.
Ja, Nachspiel, okay. Aber ey, davor das Risiko einzugehen, dass es überhand nimmt und dann irgendwie,
auf keinen Fall. Ich bin auch mit meinem Vater unterwegs, also dann wird Piano sein. Problem ist nur, Kickbase-Kollegen, Jan Niklas, von uns sind auch in Berlin. Und ich habe es noch nicht
bei geschafft. Dem Spiel?
Auch bei dem Spiel. Ich habe es noch nicht geschafft, mit Jan Niklas, unserem lieben Kollegen,
nicht
an einem Ort zu sein, egal in welcher Stadt in Deutschland, und nicht abends um 5 erst das Bett zu besuchen.
Ja, deswegen, das wird tough. Aber er wird es verstehen, du musst es ihm jetzt schon nahe
machen. Ja, aber danach ist ja egal, Samstagabend ist ja egal.
Ja, ja, aber ist der Freitag auch schon da, ist die Frage.
Ja, aber das kriegt...
Also, ja, ja, nee, deswegen, da... Also er ist aber, also Jan Niklas ist der König im Belabern, was sowas angeht.
Ja, ja.
Ja, ja, deswegen stay clean.
Aber ich sag dir auch ehrlich, wenn Lautern da verliert, ey, wir werden trotzdem eine gute Zeit haben.
Ja, also, safe.
Ich glaube, jeder Lautern-Fan,
der nach Berlin... Das ist ein Event, das hast du jetzt einmal in 30 Jahren.
Ey, jeder Lautern-Fan, der nach Berlin fährt, fährt dahin, weil es geil ist, weil wir Bock drauf haben, weil wir das einmal wahrscheinlich in seinem Leben erleben werden.
Ja.
So hoffentlich auch öfters, aber ich jetzt einmal in meinem Leben.
Ja.
Und werdest du ein geiles Wochenende machen. Ich freue mich enorm drauf. Ich hoffe wirklich, 40.000, 45.000 Lauter werden in Berlin sein.
Das wird krank.
Und wir werden die, also ich werden die 90 Minuten oder eventuell auch 120 Minuten alles geben, was wir in der Lage sind zu geben, um das irgendwie positiv zu gestalten. Und wenn es dann halt ein 0-4 wird,
ja, dann wird es ein 0-4.
Dann ist halt so, dann wird die Mannschaft trotzdem gefeiert für das, was sie dieses Jahr erreicht hat. Und ich bin mir trotzdem sicher, und es ist kein Front gegen Leverkusen, ne? Die haben auch einen guten Support teilweise dieses Jahr. So, egal wer da gewinnt, Lautern wird da die krasse Party Samstagabend machen. Scheißegal, wer das Pokalfinale gewinnt.
Safe. Ich hätte gern so Video-Footage, ehrlicherweise, von dir. Weil ich weiß, wie du schon engaged bist, wenn es einfach ein x-beliebiges Lautern-Spiel ist, sage ich mal. Oder generell beim Fußball gucken. Und ich glaube, also da komme ich von meiner Fantasie an meine Grenzen, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie krank investiert du an diesem Abend in dieses Spiel sein wirst.
Ich würde sehr ungern Footage von mir aufnehmen, weil es mir teilweise im Nachhinein unangenehm ist.
Ja, aber es ist, also ich glaube, es wäre, ich würde mir das, glaube ich, so, wenn das, sagen wir mal, das sind dann 2 Stunden Footage, also das wäre, ich glaube, ich habe in letzter Zeit keinen Film gesehen, der mich mehr entertained hätte.
Kann sein, jeder Spielverlauf möglich.
Ja, okay, geil. Dann kennen wir jetzt deine Pläne für Berlin. Hört sich gut an.
Hört sich gut, ich freue mich auch enorm drauf.
Ja,
glaube ich. Das ist wirklich was so, das, ich heirate ja dieses Jahr,
aber
Highlight ist die BVB.
Nee, okay, Podcast neu aufnehmen.
Hier kann ich das sagen, aber egal.
Nee, aber bei der Gelegenheit vielleicht auch, also ich kann gerade auch krank relaten, weil du glaubst es nicht, aber also seit so Samstag, Sonntag, seitdem so Bundesliga-Wochenende wieder Thema war, ich über Fußball viel nachgedacht habe und so. Ich bin so nervös vor morgen Abend Dortmund, ne? Das ist, also so nervös war ich schon lange nicht mehr, weil ich auch genau weiß, wenn du das morgen ziehst, dieses Finale, ist dann, glaube ich, halt gleichzusetzen mit diesem Finale für Lautern jetzt, ne?
Bist du nicht im Urlaub, wenn die in Wembley spielen?
Nee, ich bin gerade wieder da an dem Tag.
Gibt es eine Chance, dass du nach Wembley fliegst?
Also
nach Wembley.
Ich weiß nicht, wie ich an Karten kommen sollte. Also, keine Chance, glaube ich. Wenn es eine Chance gäbe, wäre ich bereit, viel dafür zu tun.
Wie viel? Wie viel Geld wäre es dir tatsächlich wert?
Boah, also keine Ahnung, ob man das jetzt beziffern kann. Ich würde jetzt nicht irgendwie 600 Euro dafür eine Karte ausgeben.
Würdest du was?
Will ich nicht.
Das ist wild, Ben. Dann.
Du würdest es tun.
Wenn Lautern im Champions-League-Finale wäre,
ja, Moment mal,
6.000 Euro
ausgeben. Wir haben ja gerade gesagt, das ist das Komplementär oder das Komplement dazu eigentlich, dass Lautern jetzt im DFB-Pokal
ist. Ich hätte für den DFB-Pokal.
Du hättest 600 Euro
für 600 Euro bezahlt, hätte ich gemacht.
Ja, dann weiß ich, wie viel anders dein Vertrag aussieht als meiner. Aber 600 ist mir, ich habe gute Kollegen, die letztens in Istanbul beim Istanbul-Derby waren und da auch zum ersten Mal, und da kommst du ja auch nicht an Karten, und die haben dann auch irgendwie, ich glaube, 450 pro Karte oder so gezahlt, wo ich auch gesagt habe, so, es gibt Spiele, also da, das sind wirklich Erlebnisse, die ich auch gerne hätte so und einmal im Leben gerne gemacht hätte, aber 600 Euro oder so für ein Fußballspiel auszugeben, ist, je länger ich drüber nachdenke, desto aber näher bin ich dran zu sagen, ja, also lass uns aufhören.
Es ist ja nicht nur ein Fußballspiel.
Ja.
Es ist ja wirklich, du bist da 4 Tage in London, vielleicht 3 Tage in London.
Ja.
Erstmal eine geile Stadt, du erlebst viel. Warst du mal in London?
Nein.
Aha,
ja.
Digga.
Ja, vielleicht will... Boah.
Egal.
Erstmal muss ich ja irgendwie eine Gelegenheit ergeben. Ne?
Erstmal das ist schon mal das erste gewinnen Problem. Morgen Abend.
Ja. Richtig.
Ich freue mich. Ben, wir gucken es ja gemeinsam hier wahrscheinlich oder in München irgendwo.
Ja, vielleicht schließe ich mich auch ein und gucke alleine.
Vielleicht stelle ich ja mal eine Kamera auf.
Du darfst morgen eine Kamera aufstellen, wenn ich dir eine GoPro anhängen darf im Pokalfinale.
Nee, darf ich gar nicht filmen da.
Ja, werden spannende Wochen auf jeden Fall für uns. Einkaufswagen. Und Arminia ist jetzt auch.
Klassenhalt?
Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob hundertprozentig rechnerisch
safe, aber. Digga, was bist du für ein Fan,
Alter? Gestern Abend hat Halle verloren und deswegen sieht es jetzt sehr, sehr gut aus. Warte, ich gucke gerade einmal drauf. Es sind jetzt. Ja, also rechnerisch ist es noch nicht safe. Es sind jetzt 4 Punkte, aber Torverhältnis ist krank viel besser und ich glaube jetzt nicht, dass Halle 2-2 gewinnen wird und Mannheim noch vorbeigeht.
Also so wie Lautern eigentlich. Lautern hat
auch 4 Punkte genau. Besser Torverhältnis. Ja, ziemlich gleiche Situation wie Lautern.
Man merkt auch, unsere Laune ist heute diskret besser.
Ja, ein bisschen weniger angespannt, aber da kommt bei mir dann Dortmund dazu.
Deswegen. Ja, der Mix. Wir machen Einkaufswagen-Bench, dass wir heute mal zu Ende kommen.
Machen wir.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway.
Im Einkaufswagen sind in der Kiste 2 Spieler direkt, weil Kubek und Omlin einfach Sinn machen. Omlin wird sehr wahrscheinlich wieder in die Kiste kommen. Kubek, Damensaison aus, macht auf jeden Fall auch Sinn, diesen Keeper einzupacken. Abwehrreihe 4 Spieler. Süle, Hübers, Döki, Akpoguma. Ich glaube, über alle haben wir schon gesprochen. Mittelfeld. Reus, haben wir auch schon. Wädchen, haben wir auch schon. Reiz Kone, weil sie Kickbase-relevante Aktionen gesammelt haben. Also gute Punkte für ein Average-Spiel. Und mit dem Duell oder mit dem Duell am Wochenende und dem Duell am 34. Spieltag, der VfB Stuttgart, ja, das ist scheiße. Eigentlich nur der 33. Spieltag, geil. Jetzt am Spieltag auf jeden Fall nice, die Frankfurter warten und wir haben schon gesagt, ich habe 3-4, offensiv können also was gehen, Reiz und Kone da eventuell auch eingebunden. Grifo habe ich mit reingepackt, weil Grifo auf einmal wieder, nachdem wahrscheinlich 90% aller Manager, die ihn verkauft haben, Startelf-Relevanz hat. Und Freiburg hat nun mal jetzt das Duell gegen Heidenheim und dann gegen Union Berlin. Und deswegen alles, wo Freiburg draufsteht, für mich eine Chance. Freiburg kämpft noch um Europa. Bedeutet Salai, Grifo, Gregoritsch. Eventuell ja auch, wenn man Lückenfüller benötigt. So Philipp kriegt Spielzeit, Adamu kriegt Spielzeit, Musia kriegt Spielzeit. Also auch wenn es natürlich eine Downside hat, dass die Leute relativ früh ausgewechselt werden. Streich zieht das, was er in seiner ganzen Karriere gemacht hat. Diese 5 Auswechslungen in der 70. Minute. Grifo geht trotzdem runter in der 70. Weil es so ist, aus Kickbase-Sicht, ey, wenn du irgendwie Not am Mann hast, Musdia, Adamu, Philipp, die kriegen Spielzeit und könnten vielleicht mit Joker-Toren glänzen. Vorne Moukoko, Ekitike. Ich glaube, im Endeffekt war es dann 13 Leute heute, aber ein bisschen extra on top.
Moukoko, Ekitike gibt mir richtig Kraft. Richtig geile Doppelspitze
für kommende Woche. Alter, da kannst du Ultimate Team, kannst du Karrieremodus mitzocken, kannst du Ultimate Team mitzocken, kannst du Kickbase mitzocken.
Ja, Mann. Richtig geil. Nee, ist eine geile Start 13.
Eintracht Frankfurt soll Moukoko kaufen. Warum kauft Eintracht Frankfurt nicht
Moukoko? Ich bin gespannt, was mit Moukoko passiert. Ja. Also ich muss auch sagen, an seiner Stelle, du hast es halt nie so richtig geschafft, ihn zu einem Spieler aufzubauen, der wirklich auf dem Level, was dein Anspruch ist, irgendwie konstant helfen kann. Aber irgendwie musst du mit so viel Erfahrung schon in so jungen Jahren jetzt auch mal in ein Stadium kommen, wo du wirklich regelmäßig spielst und Stürmer Nummer 1 bist. Und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass sich da die Wege irgendwie trennen jetzt nach der Saison. Ich bin gespannt. Die Jungs solltet ihr euch auf jeden Fall einpacken. Und dann bleibt uns auch nur noch das Outro, Janni, oder?
Nee, das müssen wir gar nicht machen. Wir haben einen MVP-Tipper, der das wieder machen darf. Es haben erstaunlich viele Leute rausgetippt. 22 Reus-Tipper hatte ich, also ja, es war zu erwarten, dass er startet, aber so die Anzahl.
Wahrscheinlich auch viel wegen der Ankündigung, dass er Dortmund verlässt
jetzt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, es passt einfach, dass er MVP geworden ist. Ja,
safe, richtig
und
geil.
Und Jonathan war am nächsten dran, der hatte 318 getippt, das sind 4 Punkte Differenz, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt.
Stark.
Für Marco Reus und den werden wir gleich hören. Mensch, danke für deine Zeit heute, hat Spaß gemacht und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es der Saison... Letzte Saisonwoche.
Ja, letzte Woche, letzter Spieltag, großes Finale.
Bald vorbei einfach.
In allen Dingen volles Risiko. Ja, jetzt ist es doch irgendwie schnell gegangen, die letzten Wochen, ne?
Ja, so Altherrenaussagen ist inzwischen vorbei die Zeit.
Ey, es ist so krass, wie schlecht wir Outros machen.
Jonathan, übernimm Jonathan.
Viel Spaß, bis nächste Woche.
Hallo, also erstmal freut es mich, dass ich richtig getippt hat mit dem MVP. Und ich finde es auch sehr schade, dass Marco Reus leider am Ende dieser Saison aufhört. Trotzdem würde ich es ihm natürlich noch gönnen, wenn er noch die Champions League gewinnt am Schluss. Ich würde noch meine Schule grüßen, ganz BMH. Und ich grüße meine Oma.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast.
Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.